Hallo, herzlich willkommen zum 578. NMAC Podcast mit der Präsentation der NMAC Awards 2024 Sieger. Und als Unterstützung dafür habe ich mir Sören dazu geholt. Hallo Sören.
Ja, hallo Alex und hallo Hörer.
Ja, wir wollen über die NMAC Awards sprechen, die ja jetzt zum Aufnahmetermin vorgestern geendet sind. Also seit gestern kenne zumindest ich die Ergebnisse. für euch ist das jetzt nicht mehr eine Woche her, dass die NMAC Awards geendet sind, weil der Podcast erscheint hier am 5. Februar und das Ende war ja am 31. Januar um 23.59 Uhr. Und wir werden auch noch, das sage ich direkt im Vorfeld, eine Liste mit den Sieger der Kategorien veröffentlichen. Also die werdet ihr noch auf der Webseite finden. Nur, dass ihr da Bescheid wisst dann. Das könnt ihr in den nächsten Tagen dann auf der Webseite einsehen. Da findet ihr dann auch eine Komplettliste mit allen Platzierungen. Hier im Podcast werden wir jetzt vorwiegend die ersten drei einer Kategorie vorstellen und drauf eingehen. Wir werden bestimmt auch mal ein oder zwei andere Spiele aus einer Kategorie erwähnen und so ein bisschen persönliche Einschätzungen dazu abgeben, aber nur so als grobe, dass ihr das im Vorfeld halt wisst. Die NMAC Awards liefen halt wieder den ganzen Januar durch und ihr hattet ja schöne Gelegenheiten dabei abzustimmen, was dieses Jahr auch sehr, sehr rege genutzt wurde, was uns sehr gefreut hat. Die Teilnehmerzahlen waren wirklich enorm dieses Mal. Dafür möchte ich an dieser Stelle schon mal Danke sagen. Ich würde sagen, dann steigen wir auch einfach mal direkt in die erste Kategorie ein und da starten wir direkt mit einer neuen Kategorie, die auch gleichzeitig um neue Sachen dreht, nämlich mit
alles neu.
Alles neu zum Anfang. Und zwar wollen wir über das beste Newcomer-Spiel reden, was ja nicht bedeutet, dass wir über das beste Spiel eines neuen Studios, also beste Debütspiel eines Studios reden, sondern wir reden über die beste neue Marke, also ein Spiel, das keinen Vorgänger hatte, was in dem Fall auch theoretisch eine Portierung oder eine erweiterte Portierung oder eine Neuauflage sein könnte, wenn es das erste Mal auf der Switch in dieser Form erschienen ist und gleichzeitig der erste Teil dieser Reihe war. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, ich will nur ein Beispiel nennen, ein Balatro ist zum Beispiel ganz klassisch, weil es erstes Spiel ist und so weiter, aber auch zum Beispiel Unicorn Overlord oder auch sowas, solche Spiele, die halt eventuell schon auf anderen Systemen erhältlich waren. Unicorn Overlord ist nicht, aber Fantasian ist so ein Spiel. Ist ja schon vor Jahren auf Apple Arcade erschienen, hat jetzt als Neuauflage als Fantasian Neo Dimension hat das eine Erstveröffentlichung für Switch, müssen wir auch allen bekommen. Die erste ist dabei egal. Wichtig ist, dass dieses Spiel der erste Teil einer neuen Reihe war. Ja. Komplizierter erklärt als notwendig, glaube ich, die Kategorie. ist auch die einzige, bei der wir eine große Erklärung brauchen, weil es die einzige wirklich neue Kategorie war. Wir haben noch eine weitere neue Kategorie, aber die ist sehr selbsterklärend. Wir werden auch nächstes Jahr dann schauen, wie wir die Kategorien gestalten, das will ich auch direkt noch sagen. Also ihr könnt natürlich auch gerne eure Meinung zu den Awards, zu den Kategorien und so weiter in den Kommentaren mitteilen. Anregungen dazu hören wir gerne, weil wir natürlich jedes Jahr auch Anpassungen bei den Awards vornehmen. Und da sind wir auch auf eure Vorschläge natürlich angewiesen. Also wenn ihr da Ideen habt, teilt sie uns gerne auf egal welchem Weg, sei es bei Social Media, sei es über eine E-Mail, sei es in den Kommentaren, gerne mit. Gut. Dann würde ich mal sagen, steigen wir mal ein bei dem besten Newcomer-Spiel. Und wir haben ja schon gesagt, die ersten drei, das heißt Platz 3 ist mit 10,10% Unicorn Overlord. Das neue Strategie, Rollenspiel, Echtzeit-Strategiespiel von Vanillaware, gepublished von Atlus. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast.
Wie vom letzten Mal auch. Ich weiß nicht, ob es letzte Woche war, auf jeden Fall, wo wir von den Strategiespielen gesprochen haben. Bisher noch nicht, aber ich will es auf jeden Fall nachholen. Und was ich ja gehört habe, es ist ein sehr gutes Spiel, Strategiespiel und ist eigentlich eine schöne Sache, dass es auf jeden Fall in die Newcomer-Liste da auf jeden Fall hoch geschafft hat.
Ja, Aber du hast recht, du hast es letzte Woche im Podcast erwähnt gehabt, dass du das nicht gespielt hast. Hab ich schon wieder vergessen, siehst du.
Alles gut, kein Problem.
Ja, es war halt auch einfach viel, über was wir da geredet haben. Ich habe es ja gespielt und ich mag das Spiel sehr gerne. Ist ja für mich eines der besten 5 Spiele des letzten Jahres auf der Switch gewesen. Und kann ich nur jedem empfehlen. Also ich liebe dieses Spiel. Ich finde es von der Story her super. Ich mag das, also das ganze Gameplay, das ganze Spielmechaniken, die Welt, die Charaktere. Einfach ein großartiges Spiel, meiner Meinung nach, das bei dem halt VanillaWare wieder mal bewiesen hat, dass sie mit zu den besten Studios gehören, die es gibt. Sie hauen ja leider nicht so viele Spiele raus, wobei das eher vielleicht ein Vorteil sogar ist.
Da kann man sich natürlich auch konzentrieren, dann mehr auf dieses dann halt in dem Fall.
Genau, wobei dieser, also Unicorn Overlord war sehr lange in Entwicklung. Das wurde zwischenzeitlich sogar pausiert, damit das Team oder Teile des Teams bei 13 Sentinels, dem Spiel davor, mitarbeiten konnten. Und deswegen hat das so lange gedauert. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, am Ende lag die Entwicklungszeit bei rund 10 Jahren. Ja. Es müsste mich direkt nach der Entwicklung von Dragon's Crown, das ist 2013 erschienen, in Angriff genommen worden sein, Unicorn Overlord. Ja, und deswegen hat sich das halt dann alles ein bisschen so, verzögert gehabt. Aber meine Güte, wir haben es 250 bekommen und das war fantastisch.
Ja.
Ja. Anscheinend arbeitet man dabei aktuell an einem neuen Fantasy-Action-RPG. Das ist wohl das nächste Projekt von ihnen. Ja, bin ich mal gespannt.
Ja.
Ist ihre Kern, da hatten sie schon ein paar vergleichbare Spiele vom Genre her, von daher passt das schon. Ja, aber Unicorn Overlord auf Platz 3 bei Newcomer-Spielen, definitiv in meiner Meinung nach ein verdienter Platz, gerade so als erster Teil, wobei hier unsicher ist, ob wir jemals einen weiteren Teil bekommen. Das hat VanillaWare eher, wenn man nach den Aussagen von VanillaWare geht, könnten wir hier eher damit rechnen, dass wir keinen weiteren Teil bekommen, dass es bei diesem einen Spiel bleibt innerhalb dieser Reihe. Was ja heutzutage auch eher ungewöhnlich ist.
Ja.
Ja. Das nächste Spiel auf Platz 2 hat 10,28% der Stimmen geholt. Aether Knights, was mich persönlich eher gesagt überrascht hat, dass es tatsächlich auf dem zweiten Platz gelandet ist.
Ja, nur ganz knapp davor.
Ja, und wobei man sagen muss, hier wirkt der Prozentzahl knapp davor in den Stimmen.
Ja gut, das ist natürlich dann einiges mehr. Ja.
Dadurch, dass so viele teilgenommen haben, kann hier schon... machen viel wenige Stimmen wenig aus, deswegen das nur mal hier so auch als Hinweis. Trotzdem, es ist nicht so ein, also es ist schon knapper, weil man muss ja auch sagen, dadurch, dass viele teilnehmen, kommen ja auch schneller Stimmen zusammen und da können dann 20 Stimmen auch sehr schnell eingeholt werden. Was wir übrigens im Laufe der Zeit auch mehrmals gesehen haben, dass es da Fluktuationen gab, die sehr groß waren, um es mal so auszudrücken. Ich kann zum Beispiel mal sagen, dass der letzte Stand bei der Neuauflage, der sehr früh war, da hat, ich meine, ich war bei Newcomer, meinte ich jetzt, da hatte nämlich ursprünglich mal Unicorn Overlord nicht auf dem dritten Platz gelegen. Da lag dann so ein Spiel wie Der Kühne Knappe zum Beispiel weiter vorne. Ja, da war alles so wesentlich dichter noch beieinander, als es jetzt am Ende der Fall war. Aether Knights war auch schon früh mit dabei, aber halt noch nicht so absehbar, dass es jetzt auf den zweiten Platz kommt. Und bei Aether Knights hatten wir auch einen Podcast vor einiger Zeit, da warst du aber, glaube ich, nicht dabei.
Nein.
Markus und Jonas, glaube ich, gehabt. Ja. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt kennst, das Spiel.
Ich habe es nur so ein bisschen reingeschaut, aber gespielt habe ich es tatsächlich nicht. Ist ja so ein bisschen Action-RPG, glaube ich, so was ich mitbekommen habe. So ein bisschen Anime-Style-mäßig.
Genau, hat Persona-Elemente, also
genau,
von Persona-Reihe inspiriert. Ja. Erstes Spiel von Studio Sai, einem koreanischen, meine ich, war es Entwickler. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es koreanisch oder vielleicht auch Taiwan oder so war. Ich will jetzt nichts falsch sagen. Auf alle Fälle das erste Spiel von denen und ist ein sehr schönes Spiel. Es ist jetzt nicht das perfekte Spiel. Es hat gerade zu Beginn ein paar seltsame Dialoge, sag ich mal. Da wird, also nicht, nicht wegen der, wie es geschrieben ist, zwingend, sondern eher wie die Charaktere drauf sind.
Okay.
Besonders der Kumpel vom besten Freund, der ja alles dran setzt, um unbedingt eine Freundin zu haben. Am Anfang geht es halt wirklich auch darum, Dating-App, und darüber lernt dann auch der Hauptcharakter, hat dann vereinbart ein Treffen, bevor dann halt die Welt, also das, da die diese Monster auftauchen und so weiter und so fort. Ja, es hat auch Dating-Sim-Elemente, weil man kann mit mehreren Charakteren, es sind nicht nur Frauen, muss man dazu sagen, auch wenn man dann rein männlichen Hauptcharakter spielt, also der ist vorgegeben. Es gibt, glaube ich, 3 weibliche und einen männlichen Charakter, mit dem man zusammenkommen kann im Spiel. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ist ein gutes Spiel, muss ich sagen. Hab ich gerne gespielt. Ist ja auch nicht das längste Spiel, aber es macht Spaß. Und ich finde es ehrlich gesagt sehr schön, dass es hier gelandet ist, weil es auch in meiner Meinung eher ein Nischenspiel ist, und das zeigt, dass hier dann doch es Aufmerksamkeit bekommt.
Mhm.
Überraschend finde ich es halt so, die klassischen Spiele, die eigentlich die im letztes Jahr diese enorme Aufmerksamkeit bekommen haben, wie gerade Animal Well oder auch Ballade,
ja, das genau,
sogar bei den Game Awards nominiert war.
Mhm.
Oder auch der kühne Knappe, überhaupt nicht in Top 3
gelandet. Ja, das überrascht mich auch tatsächlich, in der Kategorie vor allem Dingen, weil, ja, wenn ich mich so zurückerinnere, da jetzt wegen auch Game Awards und auch allgemein, was ich gehört habe, dass viele von Balatro gesprochen haben, und das ist ja eigentlich schon fast abgeschlagen, würde ich fast sagen.
Ja, Balatro ist gerade mal auf Platz 9 gelandet, was jetzt nicht sonderlich weit oben ist, jetzt nicht super schlecht, aber halt wirklich absolutes Mittelfeld.
Ja.
Hat trotzdem natürlich viele Stimmen bekommen, will ich jetzt nicht sage ich jetzt nichts gegen, aber trotzdem im Vergleich zum Erstplatzierten gerade mal ja nicht mehr die Hälfte vom Erstplatzierten, und auch Animal Well liegt mit Platz 5 jetzt nicht ganz so weit oben. Sogar Pepper Grinder ist knapp, wirklich, die muss man sagen, ganz knapp, weil so eine Stimme mehr hat, Pepper Grinder. die hat wirklich die eine Stimme ist ausgemacht bei den beiden Spielen, ist Pepper Grinder auf Platz 4 gelandet. Und ja, Platz 1, muss ich sagen, hat mich auch minimal überrascht, Legend of Grimrock.
Mhm.
Ich weiß ja nicht, ob du das Spiel kennst, aber Legend of Grimrock ist schon 2012 für den PC erschienen.
Okay.
Das ist ein Dungeon-Crawler-Rollenspiel, ein sehr gutes, muss man dazu sagen. Also ich verstehe, dass es beliebt ist, das aber erst im Januar 2024 auf Switch portiert wurde, also rund 12 Jahre nach der Erstveröffentlichung. Und anscheinend auch auf der Switch sehr viele Fans
gefunden. Ja, und es scheint auf jeden Fall lange im Gedächtnis geblieben zu sein, wenn es das ganze Jahr über für die Abstimmung gereicht hat dann.
Ja, das stimmt. Weil das ist ja auch noch so ein Punkt, was man oft beobachtet, dass desto später ein Spiel im Jahr erscheint, desto eher hat es Chancen, höher platziert zu sein. Werden wir auch später noch merken, allerdings dann auch das Gegenteil, dass auch sehr früh erschienene Spiele hier die Chance hatten zu gewinnen oder zumindest in die ersten Top 3 zu landen. Legend of Grimrock, muss ich sagen, hat mich ein bisschen hier überrascht beim Newcomer-Spiel, besonders, weil ich gedacht habe, viele nehmen es gerade aufgrund des Alters nicht als Newcomer-Spiel wahr, aber anscheinend doch immer noch so als Newcomer-Spiel, weil halt erster Teil und so im Gedächtnis geblieben. Ja, sehr gutes Spiel auf alle Fälle und eine überraschende Top 3. Also Unicorn Overlord hätte ich schon in der Top 3 irgendwie gesehen persönlich, also ich persönlich ja sowieso, aber auch so als Abschätzung, aber ich hätte tatsächlich wirklich Animal Well und Balatro als die anderen beiden Spiele in Top 3 gesehen.
Ja, wäre ich wahrscheinlich auch eher der Gedanken gewesen.
Ja. Also schon nicht unüberraschend schon mal direkt der Einstieg hier. Und ich kann direkt sagen, wir werden das auch noch ein paar Mal haben, dass wir schon ein bisschen überrascht sind. Wir können auch mal direkt weitermachen, weil die nächste Kategorie finde ich auch teilen etwas überraschend, wie die ja die Spiele abgeschnitten haben. Wir gehen nämlich zur besten Story. Also um was geht es dann halt in dem Spiel? Was wird erzählt? Natürlich gibt es dann Spiele, die da keine Rolle spielen, oder die da eher schlechter platziert werden, wie eben ein Balatro oder ein Animal Well, weil die halt einfach die Geschichten entweder sehr kryptisch erzählen oder halt gar keine richtige Geschichte erzählen. Aber wir haben natürlich hier auch einige gehabt. Da muss ich sagen, ein paar haben mich überrascht, die gar nicht, dass sie relativ weit unten gelandet sind. Zum Beispiel Ace Attorney Investigations Collection ist sehr weit unten gelandet, nicht auf dem letzten Platz. Aber Apollo Justice hat es wiederum auf den 6. Platz geschafft. Also in der Reihe ist Tawny 2 Teile. Und da scheint, dass das früher erschienen ist im Jahr, eher überzeugt zu haben, als dass es später erschienen ist. Da könnte ich mir sogar vorstellen hierbei, dass das Alter von Apollo Justice dazu geführt hat, dass man das weiter schon gespielt hat. Dass man einfach, dass da viele einfach schon durch sind oder zumindest sehr viel gesehen haben. Während bei dem Ace Attorney Investigations, was da gerade jetzt erschienen ist, man muss ja sagen, die Spiele sind schon recht komplex, dass da einfach mal noch nicht weit genug im Spiel drin war, um dann dafür zu stimmen.
Ja, das ist, kann ein sehr guter Punkt sein dafür, ja.
Ja. Ja, und um es nur erwähnt zu haben, Unicorn Overlord, was das einzige der Spiele ist, die jetzt der Newcomer gerade gewonnen, also dabei waren Top 3, hier auch nominiert war, ist nur auf Platz 10 gekommen. Da hat die Story anscheinend nicht so verhaftet. Es haben andere Spieler gut abgeschnitten und da muss man sagen, werden wir auch gleich einen sehr starken Sprung zwischen Platz 3 und Platz 2 feststellen. Denn Platz 3 ist mit 5,43% The Legend of Heroes Trails Through Daybreak.
Mhm.
Also der neueste, aktuell neueste Teil bei uns in Europa, der Trails-Reihe, The Legend of Heroes, was ja eine unglaublich komplexe Reihe mittlerweile ist, und der Start der neuen Trilogie, was wiederum auch ein sehr guter Einstiegspunkt in die ganze Sache ist. Und da habe ich auch von Markus gehört, der das Spiel ja gespielt hat, dass die Story richtig gut sein soll. Persönlich kann ich dazu wenig sagen, weil ich wirklich nur die Demo und damit nur den Anfang der Story gespielt habe, aber das hat mich schon sehr interessiert, mein Interesse schon sehr geweckt. Also da muss ich sagen, storymäßig hat mich das auch schon sehr überzeugt, was ich da am Anfang gespielt habe.
Ja, geht mir in die ähnliche Richtung. Ich habe es zwar auch nicht gespielt, aber wenn ich so halt so sehe, dann erinnert das auch so ein bisschen an Xenoblade, finde ich, vom Gameplay her. Und Xenoblade hat ja auch nicht gerade schlechte Geschichten, die sie erzählen.
Dazu kommt diese ganze Reihe, ist ja so sehr storylastig, sehr komplex, und das spielt ja alles in der Welt und was da alles mit Leuten zusammengekommen ist. Also, dass das in Story dabei ist, überrascht mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir werden auch noch merken, dass wir bei uns in der Community, also bei uns in allen, die abgestimmt haben, sowieso sehr große Trails-Fans haben. Das werden wir noch in anderen Kategorien feststellen. nur um das schon mal vorweg anzudeuten. Deswegen werden wir da auch bestimmt nochmal auf das Spiel eingehen. Wir wollen jetzt aber mal über den zweiten Platz reden, der tatsächlich, und wie gesagt, es ist ein sehr großer Sprung, um über 13 Prozentpunkte. Der zweite Platz, nämlich 18,68 Prozentpunkte, also 18,68 Prozent geholt der Stimmen. Und das ist schon ein sehr enormer Vorsprung.
Ja, und da merkt man auch, glaube ich, dass dann die ersten beiden Plätze doch wahrscheinlich auch den großen Namen da eine große Rolle da spielt, würde ich sagen.
Ja, ich denke auch, der Name sehr viel beigetragen. Ja. Muss auch sagen, dass beide Spiele, also man muss sagen, alle drei Spiele in Top 3 haben von fast sehr früh mitgeführt. Und die haben sehr, sehr früh angefangen, da in die Führungsrolle mit reinzugehen. Zeitweise waren auch noch andere Spiele dabei. Castlevania zum Beispiel, was auf Platz 5 gelandet ist, war eine Zeit lang sehr weit vorne. Emilio hat eine Zeit lang mitgemischt, ist aber am Ende nur auf Platz 4 gelandet, was ich sehr schade finde. Auf Platz 2 haben wir Paper Mario und Legende vom Äonentor, was ich teilweise verstehen kann, ja. Aber auch nur teilweise. Ja. Es hat keine schlechte Geschichte, auf keinen Fall. Stimmst du mir zu?
Ja, absolut.
Aber im Vergleich zu eben einem Spiel wie Emio, der lächelnde Mann, oder einem Apollo Justice, oder einem Pentiment, oder einem Drover, oder einem Unicorn Overlord, oder einem Fate State Night, und so weiter und so fort, muss ich ehrlich sagen, ist die Story schon sehr dünn.
Ja, das sehe ich auch eher. Also, die Paper Mario-Spiele sind ja jetzt, ja, ich würde sagen schon, sie sind, was Rollenspiel angeht, natürlich das, was Mario technisch am meisten noch an Geschichte rausgeholt wird, aber im Vergleich zu halt anderen Teilen gebe ich da auch, also anderen Spielen, die wir hier auch auf der Liste haben, gebe ich da auch recht, dass die ja doch eher auch oberflächlich dann doch noch bleibt.
Ja, Deswegen denke ich halt, dass hier vor allem der Name mitentschieden hat und dass halt viele andere Spiele, eben sowas wie ein Pentiment oder ein Trover, ein Fate Stay Night, einfach nicht die Bekanntheit haben, um genug Stimmen zu ziehen. Und auch nicht die Reichweite. Also ich denke mal, das werden nicht genug gespielt haben, werden Paper Mario fast jeder Switch, oder viele, die eine Switch haben, einfach gespielt haben oder kennen zumindest. Und sei es noch vom GameCube.
Ja, definitiv.
Ja, ich will damit gar nicht schlecht reden, dass das Spiel auf Platz 2 ist oder sonst irgendwas, versteht uns da nicht falsch. Mhm. Aber wenn man rein objektiv drauf einen Blick wirft, dann ist hier schon ganz klar, dass hier nicht die bessere Geschichte gewonnen hat.
Ja.
oder sagen wir so, die komplexere, der Humor zählt hier vielleicht noch mit rein und so weiter. Die ganze Erzählart, die ja auch sehr gut ist bei dem Spiel, muss man ja sagen. Deswegen, es hat einen Grund, warum es nominiert ist in der Kategorie. Mm. Deswegen hat es eine Berechtigung, auch um Platz 2 zu stehen. Aber das wollte ich halt nur kurz sagen. Wir haben hier Spiele drin, die einfach storymäßig mehr Tiefe bieten. Spiele, die rein auf die Story setzen, wie in Another Code zum Beispiel, was hier nur auf vorletzten Platz gelandet ist, das ein sehr starkes Story-Spiel ist. Mm. Weil ich jetzt nicht von der Story sehr stark ist, sondern dass das Spiel sehr stark von der Story lebt einfach. Aber gut, Paper Mario, wie gesagt, es ist kein unberechtigter zweiter Platz. Es ist halt aus verschiedenen anderen Gründen gewählt worden. Und ich hätte, wie gesagt, ein anderes Spiel da oben hin jetzt gewählt. Aber, wie gesagt, vollkommen berechtigt. Und hat den ersten Platz auch nur ganz, ganz knapp verfehlt, muss man hier sagen. Und zwar ist der Prozentunterschied sind gerade mal 0,05 Prozentpunkte. genauer gesagt reden wir hier von 5 Stimmen. Unterschied.
Ja.
Und mit 5 Stimmen Vorsprung hat Dragon Quest 3 HD 2D Remake den ersten Platz geholt. Ja, Dragon Quest. Ich denke mal, hier könnte man auch sagen, der Name hat mit entschieden.
Ja, definitiv. Ja. Wobei ich jetzt das auch nicht schlecht reden würde oder so, weil ich habe zwar nicht viele Dragon Quest Erfahrungen, beziehungsweise habe ich nur ein Spiel gespielt, aber ich würde sagen, wenn neben Final Fantasy eine Rollenspielserie von einer großen Story lebt, dann ist das, glaube ich, Dragon Quest.
Jein. Ich sag jein. Bewusst
okay.
Jein.
Wie gesagt, mit nur ein, zwei Spielen Erfahrung.
Ja, genau, wenn man jetzt einen Final Fantasy 7 nimmt, stimme ich dir voll zu. Oder Dragon Quest 7 oder 8 nimmt, stimme ich dir zu. Wenn man Final Fantasy 1 und 2 nimmt, oder auch ein Dreier sogar noch von Final Fantasy, und halt auch Dragon Quest die ersten drei nimmt, stimme ich dir nur teilweise zu, weil die halt teilweise storymäßig auch recht dünn waren. Weil Dragon Quest ist der dritte Teil von der Story, der erste, der meiner Meinung nach etwas besser, also wirklich gut, ich sag jetzt nicht, die schlechte Storys haben, keinesfalls. Die Storys sind halt nur noch etwas einfacher, weil auch wenn man das Alter des Spiels feststellt, das Spiel ist halt ein Remake eines alten Klassikers. Und die Story kann man jetzt nicht als super komplex bezeichnen. Sie ist trotzdem gut, keine Frage. Hat auch tolle Elemente und auch im Remake ist die super erzählt und so weiter. Deswegen bin ich hier der Meinung, ein würdiger erster Platz, weil sie einfach eine klassische Fantasy-Story erzählt. Und deswegen will ich da gar nichts gegen sagen oder sowas. Auf keinen Fall. Ich meine, es ist halt nicht so, wie man aus heutigen Teilen der Reihe erwarten würde von der Komplexität oder so her. Mhm. Wobei, wie gesagt, der dritte Teil im Vergleich gerade zu den ersten beiden schon eine ganz andere Hausnummer ist. Und ja. Aber trotzdem, eine gute Story über die, also eine typische Weltenretter-Story und so weiter. Charaktere ein bisschen blass, muss man sagen, weil man sich ja seinen Begleiter selbst erstellt. Und auch die Hauptfigur ist jetzt nicht der komplexeste Charakter, weil eigentlich keine wirkliche Persönlichkeit. Mhm. Aber dafür gibt es auch einige richtig tolle Nebengeschichten in diesem Spiel, muss man dazu sagen. Nebenquests, es gibt tolle Charaktere. Die Hauptquest hat auch einige Elemente, bei denen man einfach überrascht wird oder nicht so mit rechnet. Und gerade diese kleinen Faktoren, die jetzt nicht zwingend zu der Hauptreise des Hauptcharakters zählen, die machen eigentlich hier für mich viel von der Story aus. Und das ist der Grund, warum ich sage, ja, ein würdiger erster Platz. Weil da einfach viel drin steckt, in der Welt auch. Die ganze Welt, was die ausmacht und so, finde ich. Das ist halt ein Abenteuer. Mhm. Das ist dann wiederum was, wo soll man sonst wählen, außer bei Story. Ja. Das ist so die beste Platzierung. Die vielleicht einzige andere Kategorie, die das Ganze noch mitnutzen könnte, ist die beste Atmosphäre.
Mhm.
Und da gehen wir auch direkt hin, weil wir nämlich hier auch direkt perfekte, beim Spiel bleiben.
Genau, perfekte Überleitung.
Genau, wir können sogar beim Spiel bleiben, weil Dragon Quest 3 HD 2D Remake hat nämlich bei der Best Story gewonnen. Bei besten Atmosphäre ist es halt auf dem 3. Platz gelandet. Und das ist komplett berechtigt, weil es einfach eine tolle Atmosphäre hat, durch den neuen Grafikstil, durch die Welt, durch die Dungeons, durch die Musik, die einfach nur großartig ist, meiner Meinung nach. Also, ja, das ist verständlich, sowohl bei Story als auch hier bei Atmosphäre, dass dieses Spiel auf diesem Platz liegt.
Mhm.
Ja. Und ich kann es, wie gesagt, komplett verstehen, dass das so gewählt wurde. Ja. Was ich noch fragen wollte, jetzt nicht zu dem Spiel, welches Dragon Quest hast du gespielt? Nur mal so aus reiner Neugier.
Das war auf dem Nintendo DS. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Teil.
Dann war das eins der Remakes von wahrscheinlich 4, 5 oder 6. Die sind da alle erschienen nochmal.
Ich weiß nicht, ob das als ein Remake war. Das war irgendwie so, was hat was mit dem Himmel zu tun irgendwie, dass man so ein Engel war, glaube ich. Das ist jetzt ganz vage meine Erinnerung noch. Ist jetzt schon Jahre her, dass ich das gespielt hatte.
Das dürfte dann Hüter des Himmels, der 9. Teil gewesen sein.
Ah, okay.
Das war der neue Teil für den DS damals.
Ah, okay.
Ja, also war dann kein Remake, es war ein neuer Teil. Also ich nehme an, dass es das dann war. Weil
ja, ich glaube auch, es kann so sein, ja.
Ja. Auch ein gutes Spiel, meiner Meinung nach. Also ja. Aber gut, Atmosphäre, bleiben wir mal dabei. Dragon Quest 3 habe ich ja eben schon gesagt, alles absolut berechtigt. Hier übrigens auch auf dem 4. Platz, Emio, dass man auch bei Story auf dem 4. Platz gelandet ist.
Ja, das ist schon dann der zweite knapper Entgang von Emio. Wobei jetzt von den Stimmen her natürlich jetzt genau, es ist diesmal ein bisschen deutlicher, aber...
Ja.
Dann natürlich schon zum zweiten Mal schon knapp gescheitert an den Top-3-Rängen.
Ja. Muss man sagen, leider das letzte Mal, dass es so knapp ist für Emilio. Eine bessere Platzierung hat das Spiel nicht, also so viel verrate ich im Vorfeld schon mal. Leider nicht mehr erreicht, was ich als Fan der Famicom Detective Club-Reihe sehr schade finde. Mm. Aber ich kann es halt auch irgendwo verstehen. Ich habe hier wirklich die besten Chancen bei Atmosphäre und bei Story gesehen. Vielleicht noch beim Artstyle oder dem Sound, aber ja. Aber 4. Platz ist ja ein guter Platz. Will mir ja gar nichts gegen sagen.
Ja. Und die Konkurrenz ist ja auch nicht gerade klein, das muss man ja auch dazu sagen.
Das muss man in jeder Kategorie sagen. Ja. Wir haben hier 15 Spiele jeweils mit und jedes dieser 15 Spiele, mit Ausnahme natürlich nicht in jeder Kategorie 15, hätte es verdient zu gewinnen. Mm. Und auch die Spiele, die wir nicht berücksichtigt haben in der Nominierung, hätten es natürlich verdient, aber wir mussten uns halt auf 15 Spiele festlegen für die Nominierung, weil wir halt dieses Verfahren dafür entschieden haben für die MAG Awards. Ja. Platz 2 bei bester Atmosphäre ist ein Remaster und zwar Tomb Raider 1 bis 3 Remastered.
Mhm.
Kann ich verstehen.
Ja, ich auch.
Die waren schon im Original sehr gutes Spiel und auch von der Atmosphäre her sehr gut. Die Remaster sind auch nicht schlecht. Ich bin nicht absolut überzeugt vom Remaster. Ich hätte mir da ein paar Anpassungen zusätzlich noch gewünscht, aber es sind schon sehr gute Remaster. Und gerade was halt die Atmosphäre und das Gefühl von damals angeht, fängt das halt absolut ein, von den drei Spielen. Also von daher kann ich das absolut unterstützen, dass das hier auf Platz 2 ist.
Mhm.
Ich kann es verstehen. Ja, ist halt auch ein Klassiker einfach.
Genau.
Ich weiß gar nicht, ob wir nochmal über... Wir werden nochmal über Tomb Raider reden, ja? Definitiv reden wir nochmal über Tomb Raider. Deswegen... Gehen wir direkt mal einfach zu Platz 1. Wir wollen ja auch nicht uns mit zu lange mit den Kategorien aufhalten.
Ich glaube, über das Spiel auf Platz 1 werden wir auch noch häufiger reden.
Da werden wir noch ein paar Mal drüber reden. Ja, das ist definitiv. Deswegen wollen wir erstmal versuchen, nur über die Atmosphäre des Spiels zu reden.
Ja, und da muss ich schon gestehen, das finde ich schon, ich persönlich jetzt ein bisschen schwieriger. Also ich meine, das Spiel ist toll. Ich habe es ja auch in meine Platz 5 gewählt. Aber ich finde von der Atmosphäre her... weiß ich nicht. Also es gibt zwar ein paar interessante Momente, aber ich finde, es hat mich jetzt nicht so von der Atmosphäre her mehr gepackt, sondern eher aus anderen Gründen.
Stimme ich dir sogar zu. Wir reden über The Legend of Zelda Echoes of Wisdom.
Genau.
Und da stimme ich dir voll zu. Ich hätte auch andere Spiele weiter oben gesehen. Bin ich ganz ehrlich, nicht mein atmosphärischstes Spiel des Jahres.
Ja.
Hier muss ich allerdings sagen, und das habe ich von Anfang an beobachtet, dass Zelda im Endeffekt eigentlich schon fast vom ersten Tag an unschlagbar in dieser Kategorie geführt hat. Das ist schon nach, ich glaube, 24 Stunden den anderen Spielen davon gerannt.
Ich kann es mir vorstellen, das ist ja das ähnliche Thema wie bei Paper Mario in der Story. Das ist halt ein Spiel von Zelda, was halt deutlich mehr gespielt wird als einige andere Titel.
Dazu kommt die Reihe und ich denke, viele mögen die Atmosphäre des Spiels auch, weil man kann ja die Atmosphäre nicht schlecht reden. Sie ist ja wirklich gut da und alles, aber es ist halt nicht das atmosphärischste Spiel und es gibt andere Elemente an dem Spiel, die einfach besser sind, meiner Meinung nach. Ich hätte hier ganz andere Spiele oben gesehen, wie ein Emio, Unicorn Overlord, Drover hat eine klasse Atmosphäre, ist aber einfach ein zu großes Nischenspiel. Da bin ich ja schon sehr glücklich, dass Drover es wirklich auf Platz 8 geschafft hat. Hätte ich nie erwartet, das Spiel wesentlich weiter unten gesehen. Zelda hat es hier geholt. Ich sag nicht komplett unverdient, ich kann es nicht 100% nachvollziehen, aber der Name wird hier mitgespielt haben, aber auch halt die, man muss es sagen, die schon gute Atmosphäre des Spiels natürlich auch. Wir werden, wie gesagt, noch mehr über Zelda reden und deswegen heben wir uns mal den Rest von Zelda für später auf und gehen etwas in die Technik und reden halt genau darüber, nämlich über die beste Technik. Und fangen direkt mit einem Spiel an, das wir erst zweimal erwähnt haben. Nämlich Dragon Quest 3 HD 2D Remake ist auf Platz 3 bei der Technik. Hat auch einen recht ordentlichen Abstand zum vierten Platz, Prince of Persia The Lost Crown auf Platz 4. Ich sag verdient. Absolut verdient. Dragon Quest 3 HD 2D Remake sieht fantastisch aus in dieser Engine. Ist super umgesetzt worden und läuft auf der Switch auch gut. Nicht so gut natürlich auf den anderen Systemen. Ich meine, es hat hier, glaube ich, nur 30 FPS. Aber es läuft flüssig, es sieht gut aus auf der Switch. Also absolut tolle Umsetzung, kann man nichts sagen. Verdienter dritter Platz bei Technik.
Sehe ich auch so.
Ja. Da könnten ein paar kritischere Stimmen vielleicht laut werden beim zweiten Platz, weil da haben wir es nämlich wieder mit Zelda zu tun, mit Echoes of Wisdom. Rein optisch, also von der Umsetzung der Grafik, ich rede nicht vom Artstyle, das ist ja eine extra Kategorie, sondern rein von der Umsetzung des Ganzen, Technik und so weiter, wie auch die ganze Technik funktioniert, keine Frage. Aber, und das ist so dass der Punkt, es hat genauso wie Link's Awakening auf der Switches Remake, das ja denselbe Engine nutzt, dieser Mikro-Ruckler immer wieder. Die fallen nicht so auf. Ich muss sagen, ich persönlich finde die nicht schlimm. Mich stören die nicht. Mir sind die nie wirklich spielbeeinträchtigend aufgefallen. Ich habe sie oft wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Ich bin da aber auch nicht so empfindlich, muss ich ganz klar sagen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
Ja, bei mir war es eigentlich auch nicht so. Also wenn ich das mit anderen Spielen beispielsweise vergleiche, wo man das doch ein bisschen mehr spürt, beispielsweise hatte ich das ein bisschen doch extremerer bei den Pokémon-Spielen beispielsweise, aber hier ist mir das jetzt auch nicht groß aufgefallen.
Ja, die Pokémon-Spiele sind aber eine ganz andere Art
in der Hinsicht.
Ich mag die Spiele, hab die unglaublich gerne
gespielt auf der
Switch. Ist mir auch sowohl so. Kamezin als auch Legenden, aber sie haben halt ihre technischen Problemchen.
Ja.
Ja. Das ist bei Zelda halt jetzt gar nicht der Fall in der Größenordnung. Und grafisch, also muss man ja auch sagen, alles top und so weiter und so fort. Auf Platz 1 haben wir wiederum ein Remaster.
Ja, und da das muss ich sagen, das ist wirklich eine Überraschung. Also, das Spiel würde ich nicht so hochsetzen.
Welches Spiel?
Ja, Luigi's Mansion 2 HD. Wir hatten ja vorhin schon ein Remake mit Dragon Quest 3. Und ich würde sagen, ich glaube, das Spiel, wenn man das allein aus Remake sich betrachtet, läuft es technisch doch wahrscheinlich besser als Luigi's Mansion 2.
Man muss hier den Unterschied sehen, dass wir bei Dragon Quest ein Remake wirklich haben. Luigi's Mansion ist eigentlich eher ein Remaster.
Ja.
Da wurde nicht so viel Arbeit reingesteckt, weil Dragon Quest wird ja in der neuen Engine komplett nachgebaut, neu entwickelt. Ja, das stimmt. Und trotzdem, also ich will das damit eher begründen, dass ein Dragon Quest sogar eher für nachvollziehbar ist. Luigi ist nicht schlecht technisch, keine Frage.
Nee, das stimmt.
Es hat seine kleinen technischen Probleme, es ruckelt hier und da mal. Es läuft besser als auf dem 3DS damals, meiner Meinung nach.
Ja, doch, das würde ich auch sagen, tatsächlich.
Ja, allein schon durch das System halt.
Ja. Aber allein, ich finde, wenn man so vergleicht, was ja das andere Luigi's Mansion, was es auf der Switch gibt, also den dritten Teil, da kommt das halt in vielen Punkten, aber auch von der Technik nicht dran, meiner Meinung nach.
Ja, das ist genau der Punkt.
Ja.
Es kommt nicht an den dritten Teil technisch, was ja auch gar nicht sein muss. Es ist ein schönes Spiel, ich mag das gerne. Nicht so gern wie den dritten Teil, nicht so gern wie den ersten Teil, aber trotzdem. Es ist auch gut umgesetzt worden. Das kann man echt nicht sagen. Deswegen rein technische Umsetzung super, aber es ist meiner Meinung nach nicht das beste technische Spiel des letzten Jahres. Nicht mehr an den Top 3. Ich denke hier, der Name fiel auch mit
entschieden
und die Beliebtheit des Spiels, was auch vollkommen legitim ist natürlich. Aber da haben wir andere Spiele in der Liste, wie einen Ace Attorney 7, Skies Unknown, was das eine Portierung ist. Aber was wie unglaublich gut dieses Spiel auf die Switch umgesetzt wurde, rein technisch.
Mhm.
Wie gut das auf der Switch aussieht, wie gut es auf der Switch läuft, hätte ich nicht erwartet. Ganz ehrlich nicht. Das ist wirklich eine technische Meisterleistung. Und dass das nur auf Platz 11 gelandet ist, finde ich gerade deshalb ein bisschen schade. Das war das einzige Spiel, bei dem ich wirklich sage, dass das so weit unten gelandet ist, rein technisch, aus technischer Sicht, wäre das für mich wirklich ein Top-3-Spiel gewesen. Aber ich denke, dafür haben es zu wenige gespielt.
Ja, denke ich auch.
Ja. Ist schade, kann man nicht ändern, dass das halt so weit unten ist. Wie gesagt, ich will damit gar nicht sagen, dass das jetzt ein unverdienter erster Platz ist, dass Ace Combat jetzt dahin gehört hätte. Aber bei Luigi, wie gesagt, 100% verstehen. Aus rein technischer Sicht kann ich es nicht.
Ich auch nicht.
Ja. Bevor wir den anderen optischen Aspekt, den Arzt besprechen, gehen wir mal auf den Sound-Aspekt.
Mhm.
Der ja komplett unabhängig ist. Und wir kommen aber wieder zu alten Bekannten zurück.
Ja.
Weil wir haben auf Platz 3 erneut zum dritten Mal Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Darf sich auf das dritte Mal Bronze, nenne ich es jetzt einfach mal, freuen. Und das absolut verdient. Es ist ein fantastischer Soundtrack.
Ja.
Ja. Also, da kann man überhaupt nichts sagen. Es ist einfach ein großartiger Soundtrack. Die Musik ist der Hammer. Auch die Soundeffekte, aber die Musik ist hier der meist entscheidende. Und also, hier muss man einfach sagen, absolut verdienter Platz in den Top 3, weil einfach, ja, großartiger Soundtrack. Ja, hätte auch einen ersten Platz hier verdient. Wäre begründbar gewesen. Wobei man sagen muss, das wäre bei allen Spielen in dieser Liste ja sowieso der Fall. Wir haben es ein paar Spiele nicht so weit nach oben geschafft, die auch großartige Soundtracks haben.
Mm.
Ease auf dem letzten Platz liegt, glaube ich, auch nur an der Bekanntheit und weil es relativ spät im Jahr erschienen ist, weil das Spiel hat auch einen super Soundtrack. Also ja, auch Fantasian, Neo Dimension auf Platz 8 hat einen super Soundtrack. Aber Dragon Quest, ja, kann man nichts sagen, kann ich aber wirklich nur festhalten, großartiger Soundtrack.
Mm.
Ja. Ja, Platz 2, Paper Mario, Legende vom Äonentor, ebenfalls das zweite Mal, glaube ich, jetzt Silber.
Genau. Nach Story, genau.
Ja, genau. Ja, was meinst du dazu?
Passt, finde ich, auf jeden Fall ein bisschen besser als die Story, auf jeden Fall. Es gibt viele Sound-Musikstücke, finde ich, in dem Spiel, die sehr erinnerungswürdig und wiedererkennbar sind.
Definitiv. Also der Soundtrack, also die ganze Musik und auch Sounduntermalung, Soundeffekte, die sind ja, gehören ja auch dazu, die Stimmen, also die Sprachsamples, die zum Teil eingesetzt werden, das Lachen oder sowas. Muss man echt sagen, super, trägt viel zur Atmosphäre des Spiels bei, viel zum Humor des Spiels bei. Also da, gar keine Frage, fantastisch und auch absolut verdienten Top 3. Ja. Genau. Kann man auch nichts sagen.
Genau.
Gegen. Ja. Ich würde sagen, ähnliches geht auch bei Platz 1, oder?
Ja, genau. Erkennt man ja auch an der Stimmzahl, die ja doch noch deutlich höher ist als die Platz 3 und 2 mit wieder mal Zelda Echoes of Wisdom.
Genau. Und das halt verdient. Also ich meine, klar, hier hat auch der Name mit reingespielt und dass sehr viele das gespielt haben werden, aber Echoes of Wisdom hat einen tollen Soundtrack, hat eine tolle Sounduntermalung und deswegen hier gar keine Frage, es ist ein verdienter erster Platz. Ja. Klar kann man hier auch immer begründen, andere Spiele in der Liste hätten es vielleicht ein bisschen mehr verdient, weil die auch einen tollen Soundtrack haben. Ace Combat 7 hat auch einen tollen Soundtrack, um das mal hier nochmal hervorzuheben. Pentiment ist sehr stimmungsvoll in der Hinsicht. Emio, Trails to Daybreak, aber das ist halt das Problem, gerade in der Soundkategorie, muss ich ehrlich sagen, würde es mir sehr, sehr schwer fallen, zu sagen, was hat es jetzt mehr verdient als andere.
Ja.
Weil wir hier einfach 15 Spiele haben, die alle soundmäßig so gut sind, dass eigentlich jeder von denen schon fast ein Sieger ist. Und das meine ich jetzt nicht übertrieben oder so, das ist einfach meine persönliche Meinung dazu.
Vor allen Dingen ist ja auch Sound auch sehr sehr variabel tatsächlich. Entweder die euphorische oder die humorvolle oder die angespannte trägt ja alles zu einer guten Atmosphäre bei und deswegen, also ich gehe da absolut mit, dass alle 15 gute Soundtracks haben.
Ja, man muss auch sagen, der Einsatz der Musik zählt ja mit dazu, auch die Soundeffekte, wie sind die gestaltet. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Ace Combat 7, einfach weil es ein Flugzeugspiel ist, die ganzen Sounds der Flugzeuge und wie die sich gestalten in Dogfights und so, das zählt ja alles auch mit rein und das ist halt hier auch sehr gut umgesetzt. Gleichzeitig ist es in einem Apollo Justice halt auch diese Soundeffekte im Gerichtssaal, der Hammer und so. Und das trägt halt alles mit dazu bei. Das ist halt, muss sagen, auch bei Zelda jetzt, um auf Platz 1 zu gehen, das passt halt einfach alles zusammen. Da sieht man einfach auch, was Nintendo in der Hinsicht kann einfach. Ja. Und einfach um die Liste mal zu wiederholen, die wir jetzt gerade hatten.
Ja.
Gehen wir auf den Artstyle, weil wir fangen an auf Platz 3 mit Dragon Quest 3 HD 2D Remake.
Scheint sich ja langsam ein kleines Muster zu erkennbar zu machen.
Ja, wir haben das vierte Mal Bronze für Dragon Quest. Und wieder verdient, weil der Artstyle ist halt einfach super bei dem Spiel.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, also ich mag ja diese HD-2Ds, die sowieso sehr gerne. Das Spiel setzt den auch super um. Die Wassereffekte sind toll und so weiter. Also da muss man einfach sagen, ja, absolut verdienter dritter Platz. Ja. Und was haben wir auf Platz 2?
Paper Mario, die Legende vom Eontor.
Ja, auch.
Ja.
Deswegen habe ich ja gesagt, wir wiederholen einfach mal die Soundkategorie. Und ja, kann man auch nichts gegen sagen. Ich mag den Stil von Paper Mario Spielen sowieso. Und der sieht halt auf der Switch einfach toll aus, der Stil.
Ja. Es wurde schön frisch aufgewertet auf der Switch. Schöne Farben.
Ganz genau. Also das ist wirklich toll umgesetzt worden und sieht ja auch sehr frisch aus auf der Switch, wenn man mit dem GameCube Original vergleicht und so. Ja, klar haben wir auch ein paar Spiele, die es auch verdient hätten. Der kühne Knappe mit seinem Bilderbuchzeug Bilderbuchstil und dem Wechsel in die 3D-Welt zum Beispiel ja auch. Pentiment mit diesem Malerei, also Mittelalter-Malerei-Stil, der ja sehr einzigartig ist, was ja auch für Inculinati gilt. Crow Country mit dem PlayStation 1 PlayStation 1 Horrorstil da. Unicorn Overlord auch ein toller Zeichenstil. Also man merkt ja auch, hier haben wir wieder sehr viele sehr schöne Spiele, aber Paper Mario hat es ja auch verdient. Und wenn ich mir die ganzen Stile ansehe, rein von der Kreativität der Stile her, hat es vielleicht der erste Platz Zelda Echoes of Wisdom gar nicht mehr so sehr verdient. Auf der anderen Seite mag ich halt diesen Plastik-Spielzeug-Look. Mochte ich schon bei Link's Awakening, mag ich jetzt wieder, weil er einfach super zum Spiel passt.
Ja, das stimmt. Das geht mir auch so. Aber hat auch schon wieder so ein knappes Ding für die Eins, finde ich.
Ja. Es ist ein verdienter erster Platz, weil der Stil halt toll ist, aber ich hätte hier halt wenn ich persönlich jetzt festgelegt hätte, und das ist wirklich hätte ich wahrscheinlich einfach was anderes da hochgewählt, was ein bisschen individueller ist und nicht die Kreativität ein bisschen mehr herausstechen lässt. Mhm. Eben sowas wie der kühne Knappe, weil es bei mir wahrscheinlich gar nicht der kühne Knappe geworden mehr. Bei mir wäre es vielleicht eher sowas wie Phantasian geworden, allein schon deshalb, weil in Phantasian die ganzen Umgebungen, in denen man unterwegs sind, sehen ja aus wie Dioramen.
Mhm.
Und das liegt daran, dass die Dioramen auch wirklich gebaut wurden, 3D eingescannt wurden und dann digitalisiert in das Spiel gepackt wurden als die Umgebung für das Spiel.
Das ist ein kreativer Ansatz auf jeden Fall.
Das ist richtig, richtig cool. Es sieht auch richtig toll aus. Aber ich kann es halt, wie gesagt, ich kann verstehen, dass Zelda oben ist, weil Zelda ist auch in der Hinsicht ein tolles Spiel. Also ich will damit jetzt gar nicht gegen Zelda reden.
Mhm.
Ja. Aber gut, wir haben jetzt wirklich die Soundkategorie einmal komplett wiederholt.
Aber jetzt können wir euch beruhigen, jetzt werden wir diese drei Titel mal erstmal außen vor lassen.
Ja, so halb.
Ja, genau.
So halb. Übrigens, bei Arzt auf Platz 4 hat es Mario Luigi Brothership geschafft. Das wollte ich nur erwähnt haben, weil das auch nicht unverdient ist.
Ja.
Ja. Ja, wir wollen aber als nächstes mal über die ersten Sonderkategorien sprechen, und zwar über die größte Überraschung und die größte Enttäuschung als nächstes. Wir fangen da bei der Überraschung an.
Mhm.
Und da hat nämlich muss dazu sagen, die beiden Platz 5 und 4, hier gab es immer nur 5 zum Wählen, haben eher wenige Stimmen bekommen. Also Nintendo Switch Online Musik App und Nintendo Alamo haben es euch eher weniger angetan, hier bei der größten Überraschung. Was vollkommen hier habt ihr nur eine Stimme, das heißt, ihr müsst euch für eine Sache entschieden haben. Und da war halt nicht das für euch die Überraschung des Jahres. Da war halt die anderen drei Punkte für die meisten überraschender, was halt einfach an den Stimmen merkbar ist. Wenn man bedenkt, dass die ersten drei Plätze zusammen 94,3% haben, ist das schon sehr auffällig.
Ja, absolut.
Auf Platz 3 ist der Doppler, den wir auch bei der größten Enttäuschung mit nominiert haben, und zwar, dass es keine Ankündigung des Switch-Nachfolgers gab. Das haben von euch sehr viel als die Überraschung des Jahres gewählt, was auch zustimmend ist.
Mhm.
Keine Frage. Es war eine Überraschung, weil jeder mit der Enthüllung der Switch gerechnet hat letztes Jahr.
Ja.
Ich möchte gar nicht so viel über den Punkt reden, weil wir gleich bei der Enttäuschung nochmal drüber reden. So viel sei vorweggenommen. Deswegen, hier werden wir gleich drauf eingehen, auf diesen Punkt. Wir gehen schnell auf Platz 2. Da haben wir nämlich einen alten Bekannten, und zwar The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Allerdings als Überraschung, und das kann ich verstehen,
ja,
weil wahrscheinlich hat niemand damit gerechnet, dass wir vor der Switch 2 nochmal ein neues Zelda bekommen, dann auch noch ein klassisches 2D-Zelda mit kreativem Ansatz, in dem auch noch Prinzessin Zelda die Hauptrolle übernimmt.
Genau, und dann auch noch relativ kurz nach Tears of the Kingdom.
Ja, so knapp anderthalb Jahre später, genau.
Ja.
Ja. Kann man halt sagen, hier war ein anderes Entwicklerstudio hauptverantwortlich. Die, ich weiß gar nicht mehr, welches es war. Es waren die auch Link's Awakening Remake umgesetzt haben. Ja,
das macht natürlich Sinn bei der Engine, aber...
Ja. aber es war halt wirklich eine Überraschung, dieses Spiel. Auch der kreative Ansatz mit den Echos und der ganzen Beschwörung, und Zelda kämpft ja nur indirekt vorwiegend. Was am Anfang vielleicht ein bisschen Skepsis aus, aber sich unglaublich gut spielt, meiner Meinung nach.
Ja, finde ich auch.
Also absolut verständlich, dass das Spiel eine Überraschung war, in vielerlei Hinsicht. Mhm. Auch in der Hinsicht, wie qualitativ hochwertig es am Ende dann war, was ja nicht jeder erwartet hat, auch in der Redaktion nicht. Ich habe mich ja von Anfang an drauf gefreut, aber ich weiß, dass es da schon sehr viel Skepsis auch gegenüber gab, dem Spiel. Und am Ende hat es die meisten dann halt sehr überzeugt auch.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, und auf Platz 1 bei den größten Überraschungen haben wir die wahrscheinlich wirklich größte Überraschung.
Weil wer hätte damit gedacht, dass nach dem finanziellen Ende des einstigen Studios Alpha Dream die Mario & Luigi-Serie doch noch einen Teil bekommt.
Genau, und das war wirklich eine Überraschung, muss man hier sagen. Weil wir haben es zwar immer wieder mal gesagt, wir wollen neues Mario & Luigi, aber mal ganz ehrlich, hast du wirklich geglaubt, dass wir das jemals bekommen?
Nee, glaube ich nicht. Also zumindest nicht in der nächsten Zeit, vielleicht irgendwann nochmal, in ein paar Jahren vielleicht, aber zumindest hätte ich das nicht jetzt noch auf der Switch auf jeden Fall mitgerechnet.
Ja, ich auch überhaupt nicht. Es ist aber, man muss halt dazu sagen, Es ist in gewisser Weise, und das ist so das Interessante, eins der so typischen Spätkonsolenspiele für eine Nintendo-Konsole.
Mhm.
Nintendo haut gerne zu einem Ende einer Konsole genau solche Sachen raus.
Ja, und das war beim 3DS ja auch so. Da sind ja auch, glaube ich, noch, da ist ja, glaube ich, auch mit Mario und Luigi, Abenteuer Bowser, das Remake davon ja auch, glaube ich, das letzte Spiel auf dem 3DS erschienen.
Genau, ja, das war auch, das stimmt, das war auch sehr spät.
Ja.
Ja, ganz genau, ja. Und das ist halt so dieses, es überrascht, aber es war eine Überraschung, ganz klar. Und es war halt aber auch, ja, es ist so typisch für Nintendo. Trotzdem hätte man nie mit gerechnet. Ja. Und du hast ja schon gesagt, Alpha Dream pleite, deswegen war es noch unwahrscheinlich, aber wer soll die Entwicklung übernehmen?
Genau.
Übernommen hat das Ganze Acquire.
Wo man natürlich dazu sagen muss, die, wo dann ein paar der ehemaligen Entwickler dann sozusagen untergekommen und daran beteiligt auch waren, aber.
Genau, ja. Ganz genau. Und Acquire ist halt, ist ein altes Studio, muss man dazu sagen. Die gibt es seit 94. Haben ihren Anfang mit Spielen wie Tenchu und Way of the Samurai gemacht. Also sie haben sowas in der Richtung entwickelt. Aber in den letzten Jahren sind sie wohl am bekanntesten für die beiden Octopath Traveler Spiele gewesen.
Mm, genau.
Ja. Und ja, muss ich sagen, hat mich ein bisschen überrascht. Aber sie haben halt dieses, auch die Erfahrung, und Nintendo hat sich hier halt einen guten Partner für gesucht, was ja Nintendo bei solchen Spielen dann auch schon mal macht.
Ja.
Auch wenn sie nicht zu ihnen gehören, was ja hier der Fall ist. Es ist ja kein Nintendo-Studio. Das ist, die haben ja bis letztes Jahr zu Gung Ho Online gehört und gehören jetzt zu Kadokawa Corporation. Ja. Aber gut. Eine nachvollziehbare, eine sehr nachvollziehbare erster Platz.
Absolut.
Ja. Gehen wir direkt fließend zur Enttäuschung über. Hier habe ich schon angedeutet, dass wir über die Switch, die Switch-Nachfolge reden, aber erst müssen wir uns die anderen Plätze anschauen. Also die Welt, die nicht Erstplatzierten sind. Also auf dem letzten Platz haben wir schwaches Nintendo-Line-Up. Das fanden wohl viele von euch gar nicht so schlimm oder nicht so enttäuschend. Die schwache technische Umsetzung von Nintendo-Spielen ist anscheinend auch nicht so schlimm gewesen, in eurer Meinung nach. Was sich auch daran zeigt, dass wir mit Luigi's Mansion 2 HD und Zelda Echoes of Wisdom zwei Spiele der besten Technik auf den ersten beiden Plätzen haben. Also ist diese Kritik, die letztes Jahr laut wurde, gar nicht so bei den Fans anscheinend angekommen. Oder zumindest bei der NMAC-Community.
Ja, genau.
Was auch, finde ich, gut ist. Ich finde es schön. Also es ist
ja, kommt ja nicht nur auf die Technik an von Spielen. Das muss man ja auch dazu sagen.
Ganz genau. Was auf dem dritten Platz gelandet ist, ist zu viele Neuauflagen. Es gab zu viele Remakes, Remaster und Portierungen. Ja, das kann man nicht leugnen. Das ist ein Trend, der sich seit Jahren durchsetzt. Mhm. Das hat ja auch dazu geführt, dass wir dieses Jahr die Kategorie Neuauflage haben. Also die Spiel des Jahres, das sich nur um Remakes und Remaster dreht. Deswegen kann ich das voll verstehen.
Ja.
Hat es halt in Anfang nur auf den dritten Platz geschafft. Aber da kann man gar nicht viel zu sagen. Es ist aber eine Tatsache und das hat halt viele gestört. Man wünscht sich halt dann doch eher was Neues.
Ja.
Was wir hoffentlich dieses Jahr dann durch die Switch 2 auch noch bekommen werden.
Gehe ich mal auch von aus.
Ja. Ein kleiner Spoiler im Vorfeld dazu. Wir werden später noch merken, dass obwohl es für euch zu viele Remakes, Remaster und Portierungen waren, es euch wohl nicht komplett stört, dass es der Fall war. Wenn wir dann in einer anderen Kategorie landen werden noch.
Ja.
So ganz am Ende des Podcasts, sage ich direkt. Gut. Gehen wir weiter. Jetzt kommen wir nämlich zu keinen Ankündigungen des Switch-Nachfolgers. Habe ich ja schon gesagt, bei der größten Überraschung auf Platz 3.
Mal eine Frage noch. Die Ankündigung war ja mittendrin während der der Voting-Zeit. Hat es dann rapide abgenommen, als dann der, ich glaube, 13. Januar, glaube ich, war es, wo sie es hier angekündigt haben?
14. aber,
14.
Ja. Du, kann ich mir vorstellen. Genau, das hätte ich jetzt nämlich angesprochen. Ja, dieser Punkt hat eine Zeit lang geführt. Und zwar sogar zeitweise deutlich.
Ja, glaube ich.
Aber nach dem 14. Januar, also nach der oder 16. Januar, war noch immer die Ankündigung da war, genau. Hat man gemerkt, dass die Stimmen für, dass es keine Ankündigung der Switch 2 letztes Jahr gab, in beiden Kategorien, sowohl bei der Überraschung als auch bei der Enttäuschung, rapide abgenommen haben.
Ja, kann ich mir gut vorstellen dann, weil dann ist ja so, jetzt ist ja dann wenigstens ja doch noch gekommen.
Genau. Ich denke, das hat man halt wirklich gemerkt, dass da so nach der Zeit es in den letzten 2 Wochen ungefähr von den Awards hier eher wenige Stimmen für gegeben hat. Ich habe sogar zeitweise geglaubt, dass eventuell noch die Neuauflagen und die schwache technische Umsetzung die Plätze 2 und 3 einnehmen könnten und die Switch-Ankündigung auf die Platz 4 rutscht. Hat sich am Ende nicht bestätigt, weil es dann doch noch ein paar gab, die dafür abgestimmt haben auch. Aber man hat es schon gemerkt und ich denke, die enorme Führung des ersten Platzes, die sich schon abgezeichnet hat, auch davor langsam, weil eine Zeit lang sehr nah auch mit dem Switch-Nachfolger, dass es keine Ankündigung gab. Also, dass es nur eine richtige Nintendo Direct 2024 gab, ist ja Platz 1. Und das mit 79,62% der Stimmen. Also wirklich ein absoluter Abstand. Hat sich dann schon besonders, nachdem die Switch 2 angekündigt war, abgezeichnet, dass das der Sieger wird.
Ja. Kann man auch schon verstehen, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Schon davor hat das Stimmen gehabt. Keine Frage. Aber es lag zum Beispiel kurz vor der Ankündigung noch auf Platz 3.
Okay, na dann hat es natürlich dann nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht.
Ja, da lag mit großem Abstand noch die Ankündigung der Switch auf Platz 1. Und da muss man wirklich sagen, dass es nicht sehr viele Stimmen waren, die nach der einen. Also man kann wirklich sagen, so, dass nicht mehr die Hälfte der Stimmen, die keine Ankündigung der Switch bekommen hat, war nachdem die Switch 2 angekündigt wurde. Also nicht mehr die Hälfte davon. Das heißt, ohne die Zeit davor wäre dieser Punkt wahrscheinlich gar nicht so weit oben gelandet. Und das, sowohl bei der Überraschung als auch bei der Enttäuschung. Also hat uns hier Nintendo reingekrätscht in die Abstimmung.
Ja.
Aber ist es so. Es ist halt einfach so. Und man muss ja auch sagen, dass es nur einen Nintendo Direct letztes Jahr gab. Also eine richtige, muss man ja sagen. Es gab ja mehrere Partner-Showcases. Indie World nennen die ja mittlerweile. Und so. Sowas gab es ja regelmäßig. Also mehrere. Aber auch da nicht sehr viele. Aber es gab nur eine richtige Direct im Juni, glaube ich, war die. Oder im Juli. Also im Sommer auf alle Fälle.
Ich glaube auch.
Ja, und das war schon, muss ich sagen, es war wirklich ein bisschen enttäuschend. Das war ja auch mein, habe ich ja auch sehr enttäuschend empfunden. Ich hoffe, dass dies Jahr ein bisschen anders aussieht. Gerüchteweise soll es ja, wenn wir den Podcast aufgenommen haben, könnte sogar schon die gerüchteweise gehandelte Direct bereits stattgefunden haben. Weil für den 4. und 5. Februar wird eine gehandelt.
Okay.
Aktuell.
Ich hatte nur irgendwie was so mit Mitte Februar in Mai gehört, aber...
Ja, also für Februar gibt es mehrere Gerüchte, aber momentan wird für den 4. und 5. auch gehandelt.
Okay.
Bin ich mal gespannt, ob sich das am Ende bestätigt.
Gut, bis letztes Jahr halt war ja auch immer der Februar so ein Termin, wo ja mal Direct stattfinden, eigentlich regelmäßig.
Genau, deswegen. Es wäre auch gar nicht so überraschend, weil Nintendo müsste ja noch ein paar Sachen ankündigen für dieses Jahr, abseits der Switch 2, weil die muss ja auch erstmal erscheinen. Und bis dahin muss für die Nintendo Switch noch was erscheinen. Außerdem wollen sie bestimmt auch nochmal Xenoblade Chronicles X ein bisschen bewerben und so weiter und so fort. Deswegen würde es mich nicht überraschen, wenn wir nochmal eine Direct vor dem 2. April bekommen, die sich ja dann außerdem die Switch 2 drehen wird. Und da dann auch mit rein Fokus auf der Switch dann.
Ja.
Gut, aber wir wollen natürlich auch jetzt nicht ewig über die Enttäuschung und Überraschung sprechen und gehen deswegen mal langsam in die, ich will es ungern so nennen, Hauptkategorien, aber wir nähern uns so den Spielen des Jahres und so weiter in verschiedenen Kategorien. Und da fangen wir mit dem besten Zusatzinhalt an, der erschienen ist. Eine Kategorie, die nächstes Jahr vielleicht ein bisschen anders geartet sein könnte, da überlegen wir gerade. Das könnt ihr auch gerne eure Meinung zu mal in die Kommentare schreiben, ob wir wirklich weiterhin einzelne Zusatzinhalte zur Abstimmung stellen sollen und dann halt pro Spiel im Normalfall den besten oder ob wir vielleicht eher so vorgehen sollten, dass wir Spiele zur Wahl stellen und diese Spiele dann halt insgesamt, also deren Zusatzinhalte, also im Endeffekt wählen lassen, welches Spiel hat die besten Zusatzinhalte gesamt bekommen in diesem Jahr. Da sind wir noch am Überlegen, wie wir das genau machen, müssen wir bei uns überlegen. Also das, wie gesagt, ihr könnt uns da gerne eure Meinung auch in die Kommentare schreiben. Das wäre vielleicht hilfreich, aber vielleicht bleibt auch einfach alles, wie es bisher ist. Wir fassen ja auch schon zum Teil die Season-Pässe oder sowas zusammen, wie es zum Beispiel bei Fate Samurai Remnant war. Da haben wir die Additional-Episoden 1 bis 3 einfach in 1 gepackt, weil die einfach auch zusammen kaufbar waren. Ja, aber gut. Wollen wir uns gar nicht so lange aufhalten, gehen wir in das Ganze rein und hier haben wir den einen Sonderfall und zwar den Fall, dass wir keinen Drittplatzierten im klassischen Sinne haben, sondern zwei Zweitplatzierte, die nämlich stimmgleich sind. Wenn wir von einem Drittplatzierten reden wollen würden, wäre das nicht der vierte, weil es das vierte Spiel ist und das wäre dann Darkest Dungeon 2 The Binding Blade. Aber eigentlich lässt man ja den dritten Platz in so einem Fall dann aus und deswegen haben wir zwei Zweitplatzierte. Und das ist einmal Prince of Persia The Lost Crown Mask of Darkness. Muss ich ehrlich sagen, ich habe den DLC nicht gespielt. Ich habe nur das Hauptspiel gespielt. Weiß nicht, ob du das
den DLC gespielt hast. Kann ich auch nicht so sagen. Ich habe weder das Spiel noch den DLC gespielt, aber... Ich denke mal, das Spiel auf jeden Fall weiß ich, dass das auch von vielen halt als ein Spiel des Jahres gehandelt wird. Von dem her würde ich das...
Wir werden nachher nochmal über das Spiel reden, so viel genau. Kann ich vorweg sagen.
Deswegen, ja. Also würde ich das jetzt nicht abstreiten, dass das da nicht so weit hoch gehört.
Ja, ich auch nicht. Also es ist von dem, was ich von dem mitbekomme, von dem DLC und auch was ich gesehen habe, wirkt das wie ein sehr, sehr guter DLC, der auch sehr viel Erweiterung dazu bringt und so weiter. Deswegen denke ich, absolut verdienter Platz. Leider muss ich sagen, auch bei Dungeons 4, The Good, The Bad and The Evil, das auf dem ebenfalls auf dem zweiten Platz gelandet ist, kann ich leider nicht so viel sagen. Ich weiß, dass es sehr viele neue Inhalte hinzugefügt hat. Es hat irgendwie den Wilden Westen hinzugefügt, neue Figuren, ich weiß gar nicht, ob neue Modi und so weiter. Also es hat das Spiel schon erweitert enorm. Kostet aber auch 15 Euro der DLC, muss man dazu sagen. Ist also so eine Mini-Erweiterung eher für das Strategiespiel. Und das Spiel an sich hat mich ja, ich muss ja ehrlich sagen, ich bin überrascht, dass es hier auf dem zweiten Platz ist, weil ich habe nicht erwartet, dass ein Dungeons 4 es überhaupt in irgendeiner Weise so viel Aufmerksamkeit bei uns erzielt. Ich habe da einfach andere Sachen gesehen, aber zumindest hier beim DLC, also beim Zusatzinhalt, wir reden ja nicht nur von DLCs, wir reden ja auch von Updates. Ich hätte einen Stardew Valley Patch 1.6 zum Beispiel viel weiter oben gesehen, der ist auf Platz 10 gelandet.
Ja, das stimmt. Also Stardew Valley ist ja auch schon eine gestandene Marke mittlerweile.
Genau, und das ist auch sehr beliebt, aber hat sie nur auf Platz 10 gelandet. Auch Blasphemous 2 mit Mea Culpa, was ja auch ein sehr großer DLC mit neuem Gebiet und neuen Bossen und so weiter ist, hätte ich jetzt höher gesehen, ist nur auf Platz 12 gelandet. Stattdessen hat Dungeons 4 tatsächlich mit dem The Good, The Bad and The Evil auf Platz 2 geschafft. Und ja, ich denke mal, legitim, weil es ja auch sehr viel erweitert. Ja. Und Platz 1 könnte der Name mit entschieden haben, wobei ich auch denke, dass hier der DLC an sich eine gewisse Beliebtheit haben kann.
Ja, glaube ich auch.
Ja. Wir reden über Sonic Cross Shadow Generations und zwar den DLC Sonic the Hedgehog 3 Filmpaket. Also im Endeffekt für das jüngste Sonic-Spiel, was ja halb Remaster, halb nicht Remaster, halb neuer Spiel ist, darüber, dass ein Filmpaket zum neuen Sonic-Film erschienen ist. Und das Besondere hierbei ist, dass man hier in den Straßen von Shibuya in Tokio spielt mit Shadow, der das Design des Shadows aus dem Film hat und mit der Stimme von Keanu Reeves, der den im Film vertont, spricht.
Ja. Also,
ja, genau.
Ich glaube, das kann man schon verstehen, dass das den ersten Platz, glaube ich, gemacht hat.
Ja, ich denke, wenn die Sonic-Fans einmal halt sowieso drauf angesprungen sein und die Film-Fans von den Filmen nochmal zusätzlich. Und deswegen kann ich hier schon verstehen. Man muss sagen, es ist nicht so eindeutig der erste Platz. Wir reden hier von nicht mehr 20 Stimmen Unterschied zwischen den, zum er, vom ersten zu den anderen beiden Plätzen, also den beiden Zweitplatzierten. Es ist also relativ knapp in dieser Kategorie gewesen. Und wenn ich mich nicht komplett täusche, war das auch noch, eine Zeit lang hat, also eine ganze Weile hatte nämlich auch Prince of Persia geführt.
Okay.
Man muss sagen, die drei Spiele haben sich sehr schnell abgesetzt. Und da hat sich schon rauskristallisiert, dass die drei Spiele sehr wahrscheinliches Rennen machen könnten. Das stand sehr früh fest, muss man hier sagen. Aber sie lagen schon eine ganze Weile sehr dicht beieinander und Prince of Persia hat eigentlich fast bis zum Ende, also sehr, sehr lange geführt gehabt. Also merkt man hier schon, dass hier wirklich auch so die letzten Stimmen mitentschieden haben, dass Sonic dann doch gewonnen hat und nicht Prince of Persia. Und am Ende ist sogar so ausgegangen, dass wir zwei Zweitplatzierte haben, weil die mit genau der Stimmengleichheit, was wir nur ein einziges Mal haben und was bei so einer hohen Teilnehmerzahl auch
ja, das sehr, ist sehr besonders.
Ja, also das ist wirklich nicht ungewöhnlich. Also wir haben es auch der einzige Fall, bei dem wir wirklich eine Gleichplatzierung haben in den Top 3. Und das ist schon, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt irgendwo nochmal eine Doppelplatzierung haben. Ich glaube schon, aber dann halt eher in den unteren Plätzen. Aber hier haben wir wirklich die absolute Stimmgleichheit und das ist halt schon eine Besonderheit. Genau. Die nächste Kategorie, über die wir sprechen wollen, ist das beste Mehrspielerspiel.
Da kommen wir auch wieder zur Überraschung.
Ja, kommt auch wieder zur Überraschung, ganz klar. Schon auf dem letzten Platz haben wir da so einen Sonderfall, den wir den vielleicht nicht jeder erwartet hätte, als es angekündigt wurde, und zwar Lego Horizon Adventures, also ein Spiel von Sony, auf dem sogar die PlayStation Studios als Publisher sind, gewinnt hier den dritten Platz beim besten Mehrspielerspiel bei einem Nintendo Award.
Das will auch was heißen.
Ja. Es ist eh auffällig, weil dieses Spiel ist ausschließlich für PlayStation und Switch erschienen. Ich könnte noch eine PC-Version geben, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber keine Xbox-Version definitiv. Und das zeigt halt, dass hier Sony gedacht hat, dass dieses Spiel auf der Switch sehr gut laufen würde. Die Zielgruppe halt, Lego-Spieler, sind auf der Nintendo, auf der Switch sehr erfolgreich gewesen. Ja. Es ist nicht von Traveller Tales, muss man hier auch dazu sagen. Die haben nicht mehr die Lego-Marke für sich alleine. Deswegen ist es auch, weicht es in Teilen auch ab, aber nimmt schon diese bekannte Lego-Formel, eine bekannte Marke, witziger Umsätze. Es ist kein Open-World-Spiel, es ist ein lineares Spiel. Und du kannst das gesamte Spiel zu zweit spielen. Das ist halt einfach super lustig. Deswegen kann ich es absolut verstehen. Es ist halt ein Lego-Spiel, typischer Mehrspieler-Modus. Und es macht halt einfach Spaß, das komplette Spiel dann im Koop zu zweit durchzuspielen.
Genau. Ja.
Gilt zwar auch für andere Spiele in der Liste, die es jetzt nicht Top 3 geschafft haben, wie jetzt zum Beispiel Cat Quest 3, Mighty Morphin Power Rangers oder auch Turtles Splinter Cell, Splintered Fate. Aber ja, das hat halt hier die Begeisterung geweckt. Auf Platz 2 haben wir einen alten Bekannten.
Genau, und zwar Luigi's Mansion 2 HD. Auch wieder eine Überraschung, weil tatsächlich das Hauptspiel nur alleine Spiele ist und dann gibt's halt nur so einen Zusatzmodus. Ich glaube, der nennt sich der Wirrwarrturm. Den kann man mit Freunden zusammenspielen.
Genau, in verschiedenen Modi. Ich muss sagen, ich mochte den auf dem 3DS nicht so sehr und auf der Switch war ich jetzt... Switch funktioniert für mich besser, weil ich einfach um 3DS mehr spiele, nicht so online und so. Und über das mochte im 3DS alles nie so gerne. Auch mit, aber auf der Switch funktioniert das für mich ein bisschen besser, aber es ist nichts, weil ich wirklich lange spiele.
Ja.
Ich spiele eine Stunde oder so und das war es das für mich, aber anscheinend sieht das unsere Community ein bisschen anders.
Ja. Würde ich auch so sagen dann.
Ja, da ist schon eine gewisse Begeisterung für das Spiel im Mehrspielermodus, was ich auch vollkommen nachvollziehbar ist. Es ist ja an sich ein guter Mehrspielermodus, wirklich. Es ist ein guter Mehrspielermodus.
Ja.
Ja. Und ich glaube, 4 gehen maximal, oder waren es sogar mehr?
Ich glaube, es sind auch 4. Ich meine, es waren 4.
Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich meine, es waren, ich schaue es schnell nebenbei nach, weil ich es richtig sagen will, ich meine, es waren 4 Spieler, Ja, 4. Sowohl im lokalen als auch im Online-Modus können 4 zusammenspielen. Und das, stell dir mal vor, so lokal 4 Personen nebeneinander am selben Fernseher auf der Couch, das kann halt schon eine Gaudi werden.
Ja, gut, das stimmt natürlich.
Ja, keine so große Gaudi wie bei dem Erstplatzierten.
Ja, das ist klar. Die Serie ist dafür ja bekannt, genau. für wilde Partien im Mehrspieler zu haben, nämlich Super Mario Party Jamboree.
Ganz genau. Und da muss man halt einfach sagen, das war einfach abzusehen, dass hier Mario Party gewinnt. Und da kann ich auch direkt verraten, dass es von Anfang an, vom ersten Tag der Abstimmung, kein Spiel gab, das auf dem ersten Platz lag, außer dieses.
Ja, ich glaube, das ist keine Überraschung, glaube ich.
Ja, und es hat die Führung von Anfang durchgehend gehalten. Beim zweiten Platz gab es da eher ein bisschen Fluktuation. Allerdings hat sich da auch schon sehr überraschend früh für mich Luigi durchgesetzt, tatsächlich. Mm. Der Name wird hier auch ein bisschen mitzählen, aber trotzdem, Lego hat lange weiter hinten gelegen. Da lagen dann eher so Spiele wie einen Just Dance, Nintendo World Championship oder auch Cat Quest 3 mal auf dem dritten Platz. Ja. Also da muss ich sagen, hat sich Lego Horizon erst mit der Zeit durchgesetzt. Ja. Genau.
Okay.
Ja, aber Mario Party, ich meine, es ist ja auch, man muss es ja einfach mal sagen, es ist halt auch ein richtig, richtig gutes Mario Party.
Ja.
Ist das letzte Mal, dass wir über dieses Spiel sprechen dürfen, heute, das einzige Mal, ja. Deswegen können wir da ruhig ein bisschen weiter ausholen. Ich muss ja sagen, es ist alleine schon, wie das Spiel gestaltet ist, die ganzen Modi und so weiter. Mhm. Aber der Online-Modus funktioniert gut. Ja. Wenn es beim Online-Modus einen Verbindungsabbruch gibt, wird tatsächlich gespeichert die Partie, dass man sie fortsetzen kann. Es gibt diese neuen Modi mit Bowser, die einfach richtig spaßig sind. Die Minispiele sind spaßig. Es gibt unglaubliche Charaktere. Es gibt sogar einen Einzelspieler-Modus, der zwar jetzt nicht super umfangreich oder super motiviert oder sowas, aber er ist kurzweilig, ja, meiner Meinung
nach. Genau. Um doch mal eine gute Abwechslung eigentlich zu den Party-Spielen, finde ich.
Ja, genau. Und ich finde, es ist das beste Mario Party seit langem und verdient der erste Platz, weil gerade im Mehrspielermodus macht das so einen Spaß, dieses Spiel. Ja.
Also, ich das auch so. Man hat, finde ich, das Beste aus den beiden ersten Mario Party-Switch-Spielen genommen und dann noch ein bisschen obendrauf dazu gesetzt.
Ganz genau. Und halt tolle neue Spielbretter, schöne klassische Spielbretter von früher, tolle neue Minispiele. Also sie haben sich da wirklich was einfallen lassen für. Das wieder zu toppen wird schwer, muss ich sagen. Mhm. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass nächste Mario Party sehr stark auf Jamboree aufbaut. Auch die Jamboree-Partner sind ja eine schöne Bereicherung.
Ja, das stimmt.
Ja. Und man kann ja auch noch zwischen klassischen Regeln und Profi-Regeln wählen, was ja auch Unterschiede ins Spiel bringt. Also, ja, ganz klar für mich ein absolut verdienter erster Platz beim Mehrspielerspiel.
Ja, für mich auch.
Also, da muss ich ehrlich sagen, unter den 15 Nominierten hätte es meiner Meinung nach eigentlich auch kein Spiel mehr verdient gehabt als das hier.
Ja.
Ja. Gut. Ja. Wir sind jetzt schon bei den Spielen des Jahres angekommen und wollen natürlich uns wir haben vier Spiel des Jahres Kategorien mittlerweile, wobei ich da auch gerne das Mehrspielerspiel dazu zähle, weil es ja auch in gewisser Weise, aber es heißt halt nicht so. Wir fangen mit Download an. Mhm. Und haben da direkt einen absoluten Überraschungsmoment für mich. Es ist, als ich das in der ersten Auswertung gesehen habe, dass dieses Spiel so weit vorne ist, und da haben auch andere Redakteure von uns, also gerade Erik hat da sehr überrascht drauf reagiert. Natsumon 20th Century Summer Kit auf Platz 3. Mhm. Das ist so, ich weiß nicht, als ob, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Ich wollte gerade irgendein Filmbeispiel für den Oscars bringen. Als ob irgendein absoluter Nischentitel, den kaum einer kennen sollte, am Ende den besten Film gewinnt, weil das Publikum den Film so liebt oder so.
Ein Phönix aus der Asche gefühlt.
Ja, also ich habe nicht erwartet, dass dieses Spiel, erstmal als das Spiel überhaupt bei uns erschienen ist, war ich schon überrascht, dass das Spiel überhaupt eine Veröffentlichung bei uns bekommen hat. Ja, leider keine deutsche Übersetzung bekommen. Aber es ist bei uns erschienen, hatte ich nicht mit gerechnet. Aber ich denke, das liegt ein bisschen daran, dass das erste Shin-Chan, ich habe gerade den Untertitel nicht im Kopf, so erfolgreich und relativ beliebt bei uns auch war, was ja auch ein wirklich tolles Spiel war und auf diesem Natsumon-Prinzip basiert. Also war Shin-Chan meine Sommerferien mit dem Professor die endlose 7-Tage-Reise, was ich ja geliebt habe. Ich habe das ja so gerne gespielt. So ein richtig schönes, entspanntes Abenteuerspiel mit Shin-Chan halt. Und Natsumon ist die Vorlage davon, wenn man so will. Das ist eine alte Reihe aus Japan. Und das ist halt 20th Century, Jubiläum und so weiter. Und das Spiel ist halt auch richtig gut geworden. Der neue Teil von Natsumon. Aber es hat keine Marke, keine Bekannte dahinter. Es ist nicht ein Shin-Chan, das die viele aus der Jugend kennen könnten oder sowas. Es ist Natsumon einfach. Das ist nichts, was bei uns jetzt irgendwie den Namen hat. Und trotzdem hat es dieses Spiel auf den dritten Platz geschafft. Das ist für dieses stark. Spiel ja richtig stark. Hätte ich, wie gesagt, niemals erwartet. Und ich finde es super. Ich freue mich da riesig drüber, dass es so ein Spiel bei uns tatsächlich schafft, auf den ersten, auf den dritten, also überhaupt so weit hochzukommen, auf den dritten Platz. Es ist wie ein erster Platz. Das erste Spiel der Reihe ist übrigens damals schon für die PlayStation erschienen. 2000 müsste das gewesen sein. Und ja, ihr merkt schon, ich bin da sehr angetan von, dass dieses Spiel so weit oben gelandet ist. Um es mal kurz zu erklären, wir spielen halt, ich weiß gar nicht, wie genau es war, ich glaube, man kommt nach Yomogi Town, war es? Also japanische Land, und da verbringt man halt den Sommer als diese Hauptfigur. Mit verschiedensten Aktivitäten. Einfach fischen, Insekten fangen, mit Freunden Feuerwerk anschauen und so weiter. Und dabei erfüllt man halt auch Aufgaben, hat seine Quests und so weiter, erlebt die Geschichte. Es ist ein sehr entspanntes Spiel. Es ist großes Abenteuer in der Hinsicht. Es ist ein Sommerabenteuer. So wie man als Grundschüler so ein Sommerabenteuer erleben würde. Sommerferien auf dem Land bei Verwandten oder sowas. Genau, was halt auch Shin-Chan war. Und das Spiel hat es halt hier auf den dritten Platz geschafft. Da hätte ich eher das neue Shin-Chan-Spiel, was ja in die ähnliche Richtung geht, weil es ja Nachfolger von dem anderen Shin-Chan-Spiel ist, was ja auf Natsumon basiert, Shin-Chan-Abenteuer in Kohlenburg, hätte ich hier sogar eher weiter vorne gesehen als Natsumon, weil es eben einmal auf Deutsch ist, es hat deutsche Texte, es hat Natsumon nicht, und weil es die Marke Shin-Chan dahinter hat und der Vorgänger ja auch schon bei uns relativ beliebt war. Deswegen hätte ich das eher vorne gesehen. Aber Shin-Chan hat es gerade mal auf den 14. Platz geschafft. Ja. Das überrascht mich schon ein bisschen.
Wirklich beeindruckend, ja.
Ja. Der Release-Termin kann da nicht die große Rolle spielen. Natsumon ist Anfang August erschienen und Shin-Chan Ende Oktober. So viel Platz ist da nicht dazwischen. Also das hat mich echt überrascht. Also wer es noch nicht kennt, soll sich Natsumon wirklich mal anschauen. Es gibt eine Demo auf der Switch dafür sogar. Also ihr könnt es sogar antesten, dieses Spiel. Vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass so viele es gewählt haben. Ja. Um hier auch mal kurz es zu erwähnen, weil es ist nicht die einzige Überraschung in den höheren Plätzen, jetzt nicht in den Top 3, auf Platz 4, also nur knapp darunter, liegt ebenfalls ein Spiel, das mich überrascht hat. Und zwar The Hokkaido Serial Murder Case, The Okotsku Disappearance, Memories and Ice Tearful Figurine. Langer Titel. das ist ein Krimi-Adventure, wenn man so will, das sehr, sehr stark an Spiele wie eben Famicom Detective Club erinnert. Eigentlich ist es vom Spielprinzip genau so. Diese klassischen japanischen Adventure sind das halt. Es ist ein Spiel wie Famicom Detective Club. Aber ich habe halt nicht erwartet, dass es so ziehen könnte, dass es wirklich auf dem vierten Platz es schafft. Und das gar nicht mal so knapp. Es sind ein paar, knapp 80 Stimmen Unterschied zu Natsumon. Also auch das hätte den dritten Platz fast erreicht. Und das hätte ich halt auch nicht erwartet. Das bin ich ganz ehrlich. Also das ist, ich meine, die beiden Spiele, die jetzt für mich eher Nischenspiele sind, haben sich besser platziert als der kühne Knappe, als Animal Well, das nur auf dem 12. Platz gelandet ist. als Pentiment, als ein Saga-Spiel, auch wenn Saga jetzt vielleicht nicht dient, aber trotzdem. Aether Knights, was bei uns auf Platz 2 in den Newcomer-Spielen gekommen ist, hast du nur auf Platz 6 geschafft. Das neue SteamWorld heißt, SteamWorld-bekannte Reihe, nur auf Platz 5. Also, und das mit Abstand, muss man sagen, hier. Also wir haben es ja wirklich mit zwei großen Überraschungen auf Platz 3 und 4 zu tun, für mich. Ja. Und wir bleiben bei den Überraschungen so ein klein wenig in dieser Top 3. Sorry, ich habe jetzt sehr viel geredet und du hast kaum was sagen können. Willst du noch was dazu sagen, zu den beiden Spielen?
Ja gut, ich habe nicht so viel zu sagen, aber ich habe mir jetzt auch noch mal kurz ein bisschen was angeschaut, vor allen Dingen zu Natsumon, und es sieht wirklich nicht schlecht aus. Ja, fast also schon verwunderlich, dass mir das entgangen ist, aber...
ich habe auch eigentlich gedacht, es wäre untergegangen. Ich habe nicht gedacht, es wäre untergegangen, aber ist es anscheinend gar nicht mal so sehr. Also wer so entspannte Spiele mag, sollte sich Natsumon wirklich mal die Demo runterladen, und wenn man Natsumon gefällt, kann man sich auch die Shinshin-Spiele anschauen, muss halt mit Shinshin-Humor klarkommen. Das ist so das Einzige. Ja. Und wenn man Famicom Detective Club mag, kann man sich so Hokkaido Serial Murder Case mal anschauen. Das zwar mit 44 Euro relativ teuer ist, aber bis 25. Februar noch im Angebot ist, für 35,19 Euro. Also das kriegt man momentan etwas günstiger sogar. Ja, also wie gesagt, zwei sehr tolle Spiele, die wirklich einen Blick wert sind. Ja.
Würde ich auch
gilt
sagen,
natürlich auch für die beiden anderen, die jetzt in der Top 3 kommen. Die wir schon mal hatten, muss man dazu sagen. Wir haben auf Platz 2 The Legend of Heroes Trails Through Daybreak, was, denke ich, Markus sehr freuen wird, dass das so weit oben gelandet ist. Aber halt auch wieder die Affinität unserer Community einmal zu Nischenspielen zeigt, aber auch zu japanischen Spielen.
Ja.
Ja. Hatte ja bei der Story den dritten Platz geholt, und das zu Recht, und es ist ja auch vom Gameplay her tolles JRPG. Hat so ein das Kampfsystem ist ja so doppel-A geartet, weil eigentlich ist ja die Reihe eher rundenbasiertes Kampfsystem. In diesem Spiel kann man im Actionkampf kämpfen und dann jederzeit in diesen Rundenkampf wechseln und sich den Vorteil aus dem Actionkampf, den man vorher bestritten hat, mitnehmen. Wird man allerdings von den Gegnern attackiert und in Bedrängnis gebracht im Actionkampfsystem, rutscht man automatisch in Rundenkampf und hat dann Nachteil. Also, klingt komplexer als letztes Spiel, ist ein sehr, sehr gutes Kampfsystem. Also, spielt sich wirklich toll, und gerade bei leichten Gegnern, die man sehr schnell besiegen kann, braucht man auch nicht jedes Mal in diesen Rundenkampf zu wechseln, man haut die einfach weg. Was sehr schön ist, muss ich sagen.
Ja,
dazu kommen halt dann. Ja. Also sehr toll vom Gameplay. Auch wie gesagt, storymäßig, Atmosphäre, Soundtrack. Grafisch sieht es nicht ganz frisch aus, muss man auch sagen. Ist nicht ganz neu, das Spiel. Ich glaube, in Japan ist es schon vor 2 oder 3 Jahren erschienen. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. 2021 war es in Japan. Kommt jetzt auch, muss man dazu sagen, am 14. Februar der zweite Teil schon raus. Also Trails to Daybreak 2, direkte Nachfolger von dem hier. Erscheint jetzt im Februar. Genau. Aber meiner Meinung nach verdient der zweite Platz bei beste Download-Spiel.
Ja.
Ja. Gut.
Ja, dann kommen wir zum Spiel. 1 ist das beste Newcomer-Spiel, auch als bestes Spiel des Jahres.
Bei Legend Downloads.
Of Grimrock, ja, genau. Bei Download.
Legend of genau. Und auch das hat mich überrascht. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe es überrascht, dass das Spiel überhaupt noch so namenhaft ist. Aber anscheinend hat sich der Ruf des Spiels, der ja unglaublich gut ist, von der PC-Version her schon, auch nach 13 Jahren nicht verändert. Berechtigt, kann ich da nur sagen. Es ist ein verdammt gutes Dungeon-Crawler-Rollenspiel. Ja. Also, keine Frage. Und auch die Switch-Umsetzung ist halt gut. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte hier ganz andere Spiele oben gesehen. Also, kein Legend of Grimrock. Das ist halt, wie gesagt, es ist ein Dungeon-Crawler-Rollenspiel, deswegen sehe ich es eher als nischig an. Aber es ist halt schon ein sehr stimmungsvolles Spiel. Na, muss sagen, nach westlicher Machart, nicht nach japanischer Machart. Es gibt ja da bei Dungeon-Crawler so ein bisschen Unterschiede in der Art des Spiels. Dass das Spiel ist halt sehr stark an die 80er und 90er Jahre der Scroller angelehnten Visatri zum Beispiel, aber die ersten Visatri, die aus dem Westen kommen, nicht die Visatri, die später kamen und aus Japan kommen. Oder halt auch diese Might and Magic Spiele, die es damals dann gab in der Richtung und so weiter. Lands of Lore und so. Es gab da ja einiges in der Richtung. Meiner Meinung nach ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Und verdient der erste Platz, aber für mich halt auch ein sehr überraschender erster Platz.
Ja.
Ich hätte wirklich Animal Well auf dem ersten Platz gesehen, bin ich ganz ehrlich. Einfach wegen dem Hype um das Spiel.
Ja.
Aber da habe ich anscheinend was falsch wahrgenommen oder falsch mitbekommen. Dass es gar nicht diesen Überhype vielleicht erzielt hat.
Ja. Oder der ist halt nicht bei den Abstimmungen der Anime-Community angekommen.
Oder das. Emil ist ein riesen Fan von Animal Well. Ja, der hätte stimmt. wahrscheinlich gesagt, das Spiel gehört auf Platz 1. Also, ja, Balatro haben wir hier nicht nominiert, was einen einfachen Grund hat. Das werden wir in einer anderen Kategorie gleich noch thematisieren. Einfach, weil es einen einzelnes Veröffentlichung bekommen hat und wir da ja trennen.
Ja.
Sonst hätte Balatro hier vielleicht unsere Chance gehabt. Das gilt auch für ein paar andere Spiele, die wir dann halt in der anderen Kategorie sehen werden gleich. Aber ja, Legend of Grimrock, Spiel des Jahres Download. Sehr schön. Ja. Gut, gehen wir weiter zur nächsten Kategorie und reden mal über die zweite neue Kategorie in diesem Jahr. Weil wir uns einfach gedacht haben, es gab so viele Remaster und Remakes, dass wir dafür eine eigene Kategorie brauchen, die wir einfach Spiel des Jahres Neuauflage Remake Remaster nennen. Eigentlich ist es halt Neuauflage. Gemeint ist damit, dass einfache Portierungen von Spielen hier nicht drunter fallen. Deswegen ist zum Beispiel ein Spiel wie Tokyo Xanadu X Plus oder Ace Combat 7 nicht hier nominiert, weil es sind keine Remaster oder Remakes, sondern wirklich Portierungen klassische. Tokyo Xanadu X Plus ist zwar eine erweiterte Form einer erweiterten Form, das ist aber bereits vorher auf der PlayStation erschienen und es wurde schlichtweg die PlayStation-Version auf die Switch portiert, ohne da groß was dran zu verändern. Bei diesen Spielen hier gilt das in dem Fall nicht. Es sind klassische Remakes oder Remaster. Man kann bei ein paar Spielen drüber diskutieren. Fantasia Neo Dimension wäre zum Beispiel so ein grenzwertiges Spiel, das es auch eventuell nicht als Remaster, sondern als Portierung hätte betrachtet werden können. Ähnliches gilt bei Yakuza Kiwami, was ja eigentlich in dem Sinne auch eher eine Portierung als ein Remake ist, weil es vorher ja schon für andere Plattformen der Form erschienen ist. Da werden wir in den nächsten Jahren bestimmt nochmal ein bisschen uns genauer überlegen, also dieses Jahr dann, Ende des Jahres, wie wir das genauer einstufen, was wird jetzt wirklich als Neuauflage bezeichnet. Dieses Jahr haben wir es erstmal so entschieden, wie es ist. Wir haben auch ein Ergebnis, ein sehr knappes Ergebnis zum Teil. Weil zwischen Platz 4 und Platz 3 ist nicht so viel. Auf Platz 4 haben wir nämlich mit Dragon Quest 3 HD 2D Remake ein Spiel, das ich ganz klar weiter vorne gesehen hätte.
Ja, würde ich auch sagen.
Das auch zwischenzeitlich geführt hat, auf dem ersten Platz lag. Aber es am Ende halt nur auf Platz 4 geschafft hat, in Anführungszeichen. Auch übrigens der fünfte Platz, Castlevania Dominus Collection, hat zeitweise vorne gelegen. Hat es aber am Ende dann auch nicht geschafft. Ist in Anführungszeichen nur auf Platz 5 gelandet. Übrigens nur mit einer Stimme mehr als Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition auf Dev 6. Also auch hier haben wir sehr knapp. Ein sehr knappes Ergebnis für Platz 5 und 6. Aber wir wollen ja über Platz 3 reden, nämlich mit gerade mal 9 Stimmen mehr als Dragon Quest 3 Tomb Raider 1 bis 3 Remastered. Ja. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen?
Genau, war bei ja der Atmosphäre, mal, genau.
Ja, war ja schon mal Thema. Du hast, bist ja nicht der große Tomb Raider-Fan, aber ich weiß ja, du kennst nicht so viel Tomb Raider-Spiele.
Nee,
ja,
ich glaube, ich habe mal früher mal, hatte ich den ersten Teil mal, entweder, ich glaube, den habe ich sogar nicht selber gespielt, da habe ich nur mal zugeschaut, glaube ich, aber sonst, wobei, nee, nicht ganz. Ich habe auch mal tatsächlich auf der Wii, glaube ich, mal eins gespielt. Ich weiß, das wird aber,
dann wahrscheinlich Anniversary oder Legend.
Ja, das kann eventuell sein. Das hatte ich mal ausgeliehen gehabt von einem Freund, glaube ich. Aber sonst ist meine Tomb Raider-Erfahrung eher gering.
Ja. Anniversary war ein Remake vom ersten Teil, wenn es das gewesen war. Aber muss ja nicht.
Okay.
Kann ja nur. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es sind Klassiker, die ich mag. Ich habe mittlerweile eher eine zwiespältige Einstellung zu den ersten drei Teilen, also zu den ersten Teilen allgemein, weil ich halt meine, die sind nicht so gut gealtert und das Remaster hätte ein bisschen mehr machen müssen, meiner Meinung nach. Ich mag Anniversary zum Beispiel lieber als jetzt den ersten klassischen Teil.
Okay.
Weil es einfach sich besser spielt, aber durch die neue Steuerung spielt es sich schon gut. Es gibt aber immer noch Stellen, Passagen, die ich einfach unglaublich umständlich zu spielen finde in diesem Spiel. Also in diesen Spielen. Sie haben das Klassische halt sehr rübergebracht im Remaster, was natürlich zu loben ist. Sie haben die Grafik sehr schön erneuert und das sieht wirklich gut aus dadurch. Und man kann dann auf Knopfdruck jederzeit im laufenden Spiel umschalten, die Grafik. Was auch toll ist. Trotzdem nicht mein dritter Platz. Ich hätte da ganz andere Spiele weiter oben gesehen. Also wirklich einige Spiele hätte ich da weiter oben gesehen, aus verschiedensten Gründen. Aber wie gesagt, was die da in Remaster reingesteckt haben, was es kann ich nichts absprechen. Es ist ein sehr gutes Remaster der Spiele. Und da kommen ja auch am 14. Februar jetzt, genauso wie bei Legend of Heroes, Trails of Rarebreak, da erscheint der zweite Teil. Hier erscheinen die Teile 4 bis 6, also Remaster am 14. Februar. Also auch da kriegen wir bald dann neue Tomb Raider Spiele wieder. So alte Spiele neu von Tomb Raider auf der Switch. Ja. Gut. Kehren wir zum alten Bekannten zurück, oder?
Genau. Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Für mich persönlich sage ich schon mal, das wäre für mich eigentlich die Nummer 1 eher gewesen. Aber gut, ist ein Thema, wo wir gleich noch zu kommen. Aber ich finde tatsächlich, für mich persönlich auf jeden Fall ist Paper Mario die beste Neuauflage, weil ich es damals auf jeden Fall noch nicht kannte und ich fand es ein tolles Spiel und für mich auf jeden Fall berechtigt, dabei zu sein.
Ja, kann ich nur zustimmen. Top Neuauflage des Spiels. Auch schön in kleinen Teilen erweitert mit Schnellreisesystem und so weiter, was viel ausmacht. Für mich auch eine der Top 3 definitiv. Top 1 vielleicht nicht zwingend, da hätte ich vielleicht ein paar andere Spiele mir gewählt aus persönlicher Präferenz, sowas wie halt Dragon Quest 3 oder auch Another Code, aber das ist halt wirklich persönlich. Fate Stay Night sowieso, aber das ist für mich ja eh kein Remaster, weil das Spiel ja außerhalb von Japan noch nie vorher erschienen ist, deswegen das ein Remaster eigentlich zu suchen hat. Da es aber ein Remaster ist, ist es hier gelandet. Meiner Meinung nach hätte sowieso hier den ersten Platz verdient, genauso wie bei Story den ersten Platz verdient hätte und bei Atmosphäre den ersten Platz verdient hätte. wobei ich glaube, bei Atmosphäre war es gar nicht nominiert am Ende. aber das liegt einfach daran, dass ich ein riesengroßer Fate-Fan bin und begeistert bin, dass dieses Spiel auf der Switch ist und so weiter und so fort. Aber hat Legend auf Platz 12 geschafft und damit höher, als ich erwartet hätte, was ich sehr schön finde. Ich hätte auch ein paar andere Spiele. In Ace Attorney hätte ich zum Beispiel auch relativ weit hoch angesetzt, weil ich die einfach mag. Beyond Good and Evil, finde ich, ist ein fantastisches Remaster, was sie da abgeliefert haben. Aber Paper Mario, wie gesagt, tolles Remaster, toll umgesetzt, toll verbessert und so weiter. Und immer noch ein großartiges Spiel, genauso wie auf dem GameCube. Also von daher, keine Frage, absolut verdienter zweiter Platz bei Neuauflage.
Ja.
Platz 1 hätte ich eher darunter gesehen. Vielleicht nicht mehr bei den Top 3.
Aber gut, das haben wir schon bei der einen oder anderen Kategorie ja schon gehabt. Luigi's Mansion 2 HD scheint bei uns beliebt zu sein.
Genau, bei Mehrspielerspiel kann ich es noch nachvollziehen. Ja. Bei bessere Technik haben wir auch schon ein bisschen skeptisch. Aber es ist beliebt. Es ist halt Luigi's Mansion. Ich denke, das liegt daran. es ist ja auch ein gutes Spiel. Ja. Kann ich ja gar nichts gegen sagen.
Sage ich auch nicht, aber ich habe es ja auch getestet, aber ich finde halt andere Spiele halt hätten da mehr gepasst, sagen wir es mal so.
Ja, das ist meine Meinung. Sie haben ja halt wirklich eher das Nötigste getan für das Remaster. Und deswegen sehe ich da eher nicht den ersten Platz drin, weil es ist ein sehr gutes Spiel, keine Frage. Es ist auch ein verdientes, hochplatziertes Spiel, wenn man rein das Spiel bewertet, wenn man aber von der Neuauflage ausgeht, was hier in der Kategorie durchaus eine Rolle spielt, meiner Meinung nach. Nein. Und ich hätte auch rein vom Spiel her, würde ich hier auch einige andere Spiele weiter oben ansetzen, als jetzt das Fantasian zum Beispiel, für mich sehr weit oben auch. Auch Wizardry, meiner Meinung nach ein sehr gutes, also nicht sehr gut, ein richtig gutes Remake des allerersten Wizardry-Spiels. Wenn man da mal vergleicht zwischen dem Original und dem Spiel, merkt man, was das überhaupt für ein Unterschied ist, weil es ein richtiges Remake ist. Und ja. Aber wie gesagt, es ist jetzt, man kann hier auch nicht Luigi's Mansion absprechen, dass es ein sehr gutes
Spiel
ist.
Absolut, ja.
Und es wurde ja auch gut remastert, wenn auch meiner Meinung nach ein bisschen weniger gut als andere Spiele in der Liste.
Ja.
Ja. Ja, das, damit verabschieden wir uns übrigens von Luigi's Mansion 2 HD, weil das jetzt nicht mehr auftauchen wird. Genauso wie von Paper Mario können wir uns auch verabschieden. Besonders von allen Spielen aus dieser Kategorie. Weil das ja in, weil wir ja keine Remaster mehr jetzt haben werden, in gewisser Weise. Stattdessen haben wir jetzt die komplett neuen Spiele des letzten Jahres, in Anführungszeichen, weil es auch ein paar Portierungen hier halt reingeschafft haben. Da werden wir nächstes Jahr auch nochmal dann, wie gesagt, drüber diskutieren, ob Portierungen auch mit den Neuauflagen in eine Kategorie kommen oder wie wir das handhaben. Aber wir sind halt bei Spiel des Jahres Retail, also Einzelhandelsversion gibt es von diesem Spiel und dann Multiplattform, also nicht nur Switch-exklusiv. Da haben wir ja vorhin irgendwann mal angefangen zu trennen zwischen den Exklusivspielen und den Nicht-Exklusivspielen, um hier einmal mehr Spiele zu berücksichtigen und einfach um zu garantieren, dass auch die Nicht-Nintendo-Spiele eine Chance haben, weil es einfach immer der Fall war, dass die Nintendo-Spiele die Kategorie gewonnen haben. Was berechtigt ist, aber wir wollten halt hier einfach auch so ein bisschen diese Aufteilung haben. Genau. Und die Top 3 setzen sich hier auch ab. Man kann hier wirklich sagen, der Unterschied zwischen Platz 3 und 4 ist schon ordentlich. Mhm. Auf Platz 3 haben wir die Wiederholung von den besten Mehrspielerspielen, nämlich Lego Horizon Adventures. Also ein Sony-Spiel holt 2 Bronze-Awards im Endeffekt.
Ist auch bemerkenswert.
Ja, es hat ja nichts damit zu tun. Es ist halt nur, es ist ein witziger Fun-Fact.
Ja, genau.
Es ist ein gutes Spiel, keine Frage. Nicht das beste Lego-Spiel, das ich jemals gespielt habe, aber ein gutes Spiel. Ich hätte es andere Spiele weiter oben gesehen, bin ich ganz ehrlich, aber es macht halt echt Spaß, damit Aloy dieses Spiel, dieses erste Spiel gekürzt und angepasst nachzuerleben. Ist halt sehr linear und bei weitem nicht der Umfang eines Horizon. Also das erste Horizon oder so, man erlebt auch nicht das komplette Spiel, aber es ist witzig, es ist spaßig, es ist kurzweilig und ich denke gerade so für auch ein jüngeres Zielpublikum und für Familie mit Mehrspielermodus, tolles Erlebnis. Ja. Soweit ich weiß, hast du es ja nicht gespielt.
Nein.
Ja. Hast du dich irgendwie mit beschäftigt oder ist es so ein Spiel, das für dich eher so komplett... ja, keine große Rolle gespielt hat letztes Jahr.
Eher nicht so die große Rolle. Ein bisschen habe ich gesehen, es sah ganz interessant aus, aber war jetzt nicht so meins. Fängt wahrscheinlich auch mit der Horizon-Marke zusammen, weil ich mit der nicht so viel bisher in Verbindung hatte. Also ich habe das eine oder andere Lego-Spiel schon ganz gerne gespielt früher mit beispielsweise Star Wars oder Harry Potter oder Fluch der Karibik oder Herr der Ringe, aber da konnte ich jetzt noch nicht so viel mit anfangen.
Ja, ist ja ist
oder
ja
Undercover, so. Lego City Undercover, das sollte man natürlich auch noch nennen, das ist ja auch ein sehr gutes Lego-Spiel, finde ich.
Ja, in meiner Meinung auch eines der besten, also definitiv. Ja, also wie gesagt, es kommt, also muss ich sagen, Lego Horizon kommt für mich jetzt auch nicht an einen Lego City Undercover ran oder so, aber es ist schon ein sehr gutes Spiel. Gut, gehen wir zum zweiten Platz, der mich sehr überrascht hat. Wir hatten das ja schon bei besten Zusatzinhalt, und zwar das Dungeons 4, die Nintendo Switch-Version, was ja eine Portierung ist, aber trotzdem es wirklich am zweiten Platz hier schafft, hätte ich nie erwartet.
Ja, das ist wirklich beachtlich.
Ja, zumal in der Kategorie auch Balatro nominiert war. Und wir halt, ich wiederhole mich, Balatro war als bestes Spiel bei den Game Awards nominiert. Es hat bei uns den Platz 12 geholt, zusammen mit Never. Gleichplatzierung. Also, ja.
Kann man sich fragen, welcher Award hat mehr Stellenwert?
Ja, natürlich unserer.
Ja, natürlich.
Bei uns ist nämlich 100%ige Nutzerabstimmung.
Genau.
Bei den Game Awards nicht. Ja. Ganz genau. Aber Dungeons 4 ist ja, ich habe vorhin absichtlich noch nicht so viel über das Spiel erzählt. Das ist ein Strategiespiel, bei dem wir in die Rolle des Bösen schlüpfen. So ein bisschen Dungeon Keeper von früher. Wir errichten unseren Dungeon. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Rolle. Wir schlüpfen die Rolle von irgendeiner, Talia ist uns, oder Salia ist unsere, also ist, Dienerin, die für uns da arbeitet und so weiter. Und wir sind halt das absolut Böse und so weiter. Und errichten unser Dungeon für unsere Minions, Goblins und so weiter. Es gibt auch andere Elemente. Wir gehen, also man geht auch in die Oberfläche und dann ist es eher so wie in einem Warcraft, sondern wirklich wie in einem Strategiespiel, gegen Gegner kämpft und Einheiten rückt und so weiter und so fort. Und das soll am PC schon so richtig gut gewesen sein und anscheinend ist die Switch-Version auch sehr gut geworden. Ja. Sagt auch Arnes Test. Also wir haben dazu einen Test, Arne hat es getestet und auch der sagt aus, der hat mich sogar richtig neugierig auf das Spiel gestimmt, der Test von Arne, dass ich das Spiel unbedingt mal spielen will, auch wenn ich es eher am PC spielen würde, bin ich ganz ehrlich, was dem Genre einfach geschuldet ist. Aber auch auf der Switch hat das anscheinend sehr überzeugt, dieses Spiel. Ja. Du spielst doch auch so Strategiespiele, oder?
Ja, aber tatsächlich das bisher noch nicht.
Ja. Kennst du die Reihe denn, weil es ja schon der vierte Teil aus der Reihe ist?
Na, eigentlich auch nicht tatsächlich, aber ja. Vielleicht sollte ich mal so wirklich Ding. Auch mal schauen. Ja, es sieht auf jeden Fall interessant aus.
Ich habe mich immer gedacht, dass diese Reihe ein bisschen untergegangen wäre, so insgesamt. Aber anscheinend ist die gar nicht so. Gut, es muss einen Grund haben, warum es vierten Teil gibt. Ich habe die auch schon mitbekommen gehabt, aber sie ist halt eher für mich so ein ja Randerscheinung, die so erfolgreich ist, dass sie Fortsetzung bekommt. Ja. Mhm. Übrigens sehr witzig, auf einem Screenshot auf der Nintendo-Webseite kann man sehen, dass diese Talia, also die Dienerin des absolut Bösen, nicht in dem Outfit, das sie auf dem Artwork anhat, in diesem blauen Outfit auf ihrem Thron sitzt, sondern in einem auffällig bekannten pinken Kleid.
Ja.
Dann trägt sie so ein Peach angelehntes Outfit. Auch mit blonden Haaren dann statt ihrem weißen Haar und so. Also sehr witzig. Ich denke mal, ein Bonus der Nintendo Switch Edition.
Kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
Also, ja, warum auch nicht? Das ist ja sehr lustig, sowas. Ja. Ja, aber wie gesagt, scheinbar, soll ein sehr gutes Spiel sein und anscheinend halt auch bei uns in der Community sehr beliebt. Also, wer auf so Strategiespiele wer Strategiespiele mag, gerade dieses Dungeon aufbauen wie ein Dungeon Keeper und aber auch echte Strategiekämpfe absolvieren und sowas, sollte hier wirklich mal einen Blick drauf werfen. Also, es gibt halt auch, wie gesagt, eine Retail-Version davon. Mittlerweile halt auch zwei große DLCs, die beide 15 Euro kosten. Der eine ist halt, wie gesagt, letztes Jahr erschienen, deswegen hat er ja bei uns dann auch den zweiten Platz geholt. Aber jetzt im Januar ist dann nochmal ein DLC erschienen. No Another Multiverse ist am 14. Januar erschienen. Das heißt, der könnte sogar dann bei den nächsten NMAC Awards Berücksichtigung finden. Also könnte das Spiel sogar nochmal zurückkommen bei den nächsten NMAC Awards. Wenn es bis dahin denn im Gedächtnis geblieben ist. Aber dass das möglich ist, zeigt der erste Platz.
Ja.
Weil Prince of Persia, The Lost Crown, ist bereits am 18. Januar 2024 erschienen. Und trotzdem, dass ja, euer bestes Spiel, also euer Spiel des Jahres Retail Multiplattform. Was ja schon einiges aussagt. Ich meine, ich kann es bestätigen, es ist einfach ein sehr gutes Spiel.
Ja, das würde ich auch sagen.
Ich habe es ja gespielt, es ist ein so gutes Metroidvania. Also, wer Metroidvania mag, muss gar nicht Prince of Persia-Fan sein. Wer Metroidvanias mag, wer dieses Genre mag, muss sich dieses Spiel einfach anschauen. Es ist so gut, dieses Spiel. Und eine so gute Rückkehr von Prince of Persia in halt 2D. Und ich verstehe nicht, warum Prince of Persia nicht schon längst vorher als Metroidvania verwendet wurde. Weil dieses Spiel zeigt einfach, wie gut sich das anbietet. Das wird ja sogar diese Zeitmechanik, dieser Sense of Time, immer wieder mal mit Prince of Persia in Verbindung gebracht, wird sogar verwendet in dem Spiel. Und das auf sehr gute Weise. Also, wie gesagt, ja, wer Metroidvanias mag, sollte sich das Spiel unbedingt anschauen. Wir haben auch einen Test dazu auf der Webseite, also ihr könnt da auch mal in den Test reinschauen. Ja. Genau. Hast du noch was dazu zu sagen?
Ja, also ich würde es auch teilen. Ich habe es nicht gespielt, aber ich habe viel, viel Positives über das Spiel gesehen und würde das jetzt auch so sehen, auf jeden Fall.
Ja.
Vor allen Dingen ist es auch beachtlich, weil, an was sich es auch wieder halt durchgesetzt hat, von Namen, wie schon angesprochen, Balatro, was halt gefühlt jeder gesprochen hat im Dezember. Oder auch halt ein Sonic X Shadow Generations, was ja eine große Marke ist.
Genau. Deswegen, also das ist schon...
sehr große Marke, so muss man es besser sagen. Weil Prince of Persia ist ja auch schon eine Marke, so ist es nicht.
Ja, das stimmt. Aber eine fast vergessene Marke.
Ja, genau.
Ja. Was ich noch anmerken will, das Spiel, also Prince of Persia, kostet normalerweise 39,99 € im eShop. Man kriegt die Retail-Version teilweise schon zu einem UVP, also zu einem mittlerweile festgesetzten Preis, von 29,99 € als Retail-Version. Mittlerweile, gerade, also aktuell, ich kann nicht sagen, wie lange das gilt, gibt es dieses Spiel aber sogar für noch weniger bei einigen Online-Shops. Teilweise sogar schon für unter 20 € habe ich das Spiel gesehen bei Online-Shops. Also wer da wirklich Interesse dran hat, kann, und das nicht nur für die Switch, auch für andere Systeme schon für so günstige Preise. Also es lohnt sich, wenn man wirklich Interesse an dem Spiel hat, wirklich mal zu schauen, was die Retail-Version kostet, weil die kriegt man teilweise richtig günstig schon. Neu.
Mhm.
Und das lohnt sich, das Spiel. Also wer, wie gesagt, wer Metroidvanias mag, sollte hier unbedingt einen Blick drauf werfen. Ja. Gut, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur vorletzten Kategorie, aber zur letzten klassischen Spiel des Jahres-Kategorie. Und zwar zum Spiel des Jahres,
wo die meisten drauf warten.
Ja, ich würde, sie ist ja gleichwertige Kategorie.
Genau.
Aber es geht halt jetzt um die Exklusivspiele, die Retail erschienen sind. Und da sind natürlich dann mit Ausnahme, mit einer einzigen Ausnahme, sind alle Spiele in dieser Kategorie, wir haben nur 9 Spiele in der Kategorie am Ende gehabt, weil es, soweit wir das recherchiert haben, gar nicht so viele Exklusivspiele letztes Jahr für die Switch gab. Da muss man dazu sagen, als Exklusiv gelten die Spiele, die bis zum 31. Dezember keine Version auf einem anderen System erhalten haben. Das heißt, wenn ein Spiel erst im darauffolgenden Jahr, also jetzt 2025, eine Version bekommt, und auch wenn das schon bekannt ist vorher, kann es trotzdem nominiert werden, weil es im Jahr 2024 exklusiv auf der Switch war. Diesen Fall haben wir bei dem RPG Maker Wiz, dem einzigen nicht Nintendo gepublishten Spiel dieser Liste. Das ist nämlich letztes Jahr für die Switch erschienen, erscheint aber jetzt erst dieses Jahr für PlayStation-Konsolen. Ja, ist aber auch nur auf dem 9. Platz gelandet, leider. Ja. Find's auch schade, dass Emilio nur, also Emilio der lächelnde
Mann, Famicom und Platz 8 hätte ich tatsächlich auch etwas höher eingeschätzt.
Ja. Es ist sogar hinter Endless Ocean Luminous gelandet. Das ist meiner Meinung nach nicht mal ein gutes Spiel.
Ja, und auch noch Fitness Boxing 3, also.
Ja.
Das Spiel würde ich jetzt nicht bezeichnen als das größte Spiel des Jahres sozusagen.
Nein, aber es ist auf Platz 6 und
ja.
Höher als Emio finde ich schon richtig hart.
Ja, ich auch.
Klar, es ist von Nintendo gepublished, aber auch nur gepublished. In Japan ist es nicht von Nintendo gepublished, soweit ich weiß. Nintendo hat es, glaube ich, nur lizenziert für den Westen. Was auch für die gesamte Reihe gilt. Das ist jetzt der erste Teil davon. Es gab sogar ein paar Ableger, die nicht von Nintendo gepublished wurden, mit dann Marken wie Fist of the North Star oder sowas. Aber ja, auch Nintendo World Championships, eine NES Edition, Platz 5, ist vor Emio. Nicht verdient, meiner Meinung nach.
Es ist eigentlich ja nur halt ein paar NES-Spiele, wo es halt darum geht, halt Speedruns zu erreichen. Und das fand ich, haben sie in NES Remix beispielsweise besser umgesetzt, die Spiele. Ja.
Deswegen, also ich muss ehrlich sagen, ich war auch nicht sonderlich angetan von den World Championships. Also, ja, nicht mein Ding. Aber gut, hier zählt auch die persönliche Meinung natürlich.
Ja.
Aber Emio hätte hier wirklich einen besseren Platz verdient. Also das ist wirklich ein Skandal eigentlich.
Ehrlich gesagt
schon.
Auch.
Ja. Mario Party auf der 4 kann ich nachvollziehen. Ist ein sehr gutes Spiel. Multiplayer-Spiel hat sie auch Platz 1 geholt. Dass jetzt hier nur das viertplatzierte ist, hätte ich. Ja. Man muss sagen, die ersten 4 Platzierten haben alle theoretisch das Potenzial gehabt, den ersten Platz zu holen. Weil es eben die großen Nintendo-Spiele des Jahres waren.
Ja, das stimmt.
Also World Championship, Atlas Ocean und Emio zähle ich bewusst nicht dazu, weil es eben nicht die großen Nintendo-Spiele des Jahres waren. Weil sie zu keiner großen Marke gehören. Dass jetzt Mario Party doch so abgeschlagen hinten auf Platz 4 liegt, hinten ist hier falsch, aber auf Platz 4 liegt, ist für mich ein bisschen überraschend, weil es eine Zeit lang tatsächlich weiter oben war. Platz 2 war drin, Platz 1 war zeitweise auch ist drauf. Also Man muss sagen, dass hier diese drei Spiele, die, also diese vier Spiele, die jetzt ganz weit oben gelandet sind, sich lange Kämpfe geliefert haben und jedes Spiel davon sogar auf dem ersten Platz zwischenzeitlich war. Also, dass es jetzt doch ein relativ eindeutiger vierter Platz für Mario Party ist, wir reden hier von über 500 Stimmen Unterschied, hat mich am Ende überrascht.
Ja.
hat sich aber auch irgendwann abgezeichnet, dass Mario Party dann ein bisschen abgehängt wird. Überrascht bin ich, dass Princess Peach Showtime den dritten Platz geholt hat.
Ja, das finde ich tatsächlich auch. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das ein schlechtes Spiel ist, aber im Vergleich zu den beiden Spielen oder zu den Spielen, die wir schon gekommen hatten und zu denen wir noch kommen, finde ich, ist es eher auch untergegangen, finde ich.
Ja, ganz genau. Habe ich auch das Gefühl gehabt, dass das Spiel eher nicht so die Aufmerksamkeit hatte. Dazu kommt, also ich habe es selbst nicht wirklich viel gespielt, ich habe eine Demo nur gespielt. Ich habe auch einige Stimmen gehört, die nicht so begeistert von dem Spiel waren.
Ja, habe ich auch gehört.
Auch in der Redaktion halt. Ich will es noch nachholen, trotz dieser negativen Stimmen, einfach weil es ein Nintendo-Spiel ist, weil es ein Peach-Spiel ist und weil ich neugierig bin, weil ich mich auf das Spiel auch irgendwo gefreut hatte, weil es interessant aussah. Ich weiß, womit ich zu rechnen habe, aber ich denke, dass es auch gerade als Familienspiel hier überzeugt hat.
Glaube ich auch, ja. Ich meine, es hat auch, glaube ich, sogar so einen Zweispieler-Koop-Modus, glaube ich. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber...
Ich meine schon.
Ja, ich glaube auch, weil...
Aber ich bin mir nicht... Nee, hat es nicht.
Das hat nicht, okay. Nein, okay, nicht. Weil es hätte sich, glaube ich, ein bisschen angeboten, weil ich meine, Peach hat ja, glaube ich, diese Fee, glaube ich, weiß nicht, wie ihr Name ist, aber die könnte ja auch so ähnlich wie bei Mario Odyssey, dass da ja auch Mario von Cappy als zweiter Spiel unterstützt wird, hätte das sich ja angeboten, aber...
Stimmt, aber ich glaube, die Fee ist dafür da, dass Peach diese verschiedenen Kostüme anziehen kann,
also verwandeln kann.
Ja. Ich glaube, Stella heißt das Sternen-Fee-Wesen. Ich glaube, Funkelfee war es. Ja. Nee, also wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ich habe es, wie gesagt, selbst nicht wirklich gespielt außerhalb der Demo. Aber anhand dessen, was ich gehört habe, hätte ich halt nicht erwartet, dass es so weit oben landet. Ich habe gedacht, dass es weiter oben landen könnte, also jetzt so im oberen Bereich der Liste. Also die ersten vierte Platz hätte ich hier durchaus als möglich gesehen, aber das tatsächlich den dritten Platz noch relativ eindeutig vor Mario Party, das habe ich dann doch nicht erwartet.
Würde ich auch so sagen.
Ja. Die anderen beiden, die ersten beiden Plätze, muss ich sagen, sind für mich schon etwas offensichtlicher gewesen. Da habe ich sogar mit gerechnet, dass es zwischen den beiden sich entscheiden wird.
Ja.
Ja. Wir reden natürlich von Mario und Luigi Brothership und Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Und ihr könnt ja selbst mal kurz überlegen, was von den beiden wird für der erste Platz sein. Beide hätten es verdient, meiner Meinung nach. Weil beides sehr gute Spiele sind.